So.
Hallo.
Ich glaube, läuft. Läuft?
Ja. Jetzt haben wir alle schon was zu trinken, ne?
Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier geht.
Schon so lange her.
Ja.
Ja, gab es ein bisschen.
Über einen Monat jetzt, glaube ich, sogar noch.
Ja, ja. Wir hatten ja schon auf Twitter dem Bodo mitgeteilt, dass die eine oder andere geplante Sendung ausgefallen ist.
Genau, dort hat sich auch schon beschwert, dass die Wohnung dreckiger und dreckiger wird, weil kein neuer Podcast-Content kommt zum Aufräumen.
Verdammt, verdammt. Naja. Genau. Wir werden aber jetzt demnächst wieder ein bisschen mehr produzieren. Und heute haben wir uns wieder einen Gast kommen lassen, für den wir keine Kosten und Mühen gescheut haben.
Eingeflogen.
Ihn aufzutreiben.
Wo sind wir hier überhaupt?
Beim Geekstammtisch. Ach, das ist die Folge 30.
Ja, ja.
Geekstammtisch Folge 30.
Genau. So, sowohl die 30. Folge
ganz
als auch
ganz
die...
Genau, die so. Folge 30 des Geekstammtisch.
Genau.
Endlich mal wieder aus dem Homeoffice, wie sich das gehört.
Genau.
Und zu Gast ist heute die Essi.
Hallo zusammen.
Es hat geklappt.
Genau. Das war eine Herausforderung
genau.
für
wochenlang,
euch.
Ja, das ist richtig. Wochenlang versucht zu überreden.
Mit und, vereinten Kräften. Bascht musste auch nachhelfen.
Alle bearbeitet.
Ja, nun sitze ich ja doch hier.
Prima. Genau. Die Essi ist dem einen oder anderen Hörer von uns hoffentlich bekannt aus der Nerdkunde.
Möglich, ja.
Ich erwarte, dass deine hohe Deckungsgleichheit bestimmt besteht. Ja, aber für alle anderen oder auch sonst, erzähl doch nochmal ganz kurz was zu dir, Essi.
Genau, ich bin die Essi, bin 24 Jahre alt, wohne derzeit hier in Köln, deswegen war mein Anflug nicht ganz so weit. Genau, ich arbeite auch hier in Köln und darf heute hier sein, um das Pendant zu der Vorgängerfolge zu sein. Um mal die andere Seite zu beleuchten, hat man mir gesagt. Die Seite hinter dem Zaun, wo man seine Sachen hinkippt.
Genau.
Genau, ja.
Aber du kommst von der rechten Rheinseite, oder? Also bist ja quasi
nee,
doch.
Nee, ich wohne im Kölner Süden.
Ach nee, ich dachte, wie komme ich denn jetzt auf
rechts? Ich arbeite auf der rechten
Rheinseite.
Ach so,
ja gut, okay. Ja.
Aber Arbeit ist nicht gleich zu Hause.
Ja, ja.
Nicht immer.
Sonst so Background, ich muss gerade, doch nee, du studierst doch noch, ne?
Wie ja, war das? Ist richtig. Also ich arbeite und studiere halt nebenbei. Ich mache jetzt noch ein Masterstudium. Also ich habe angefangen mit Bindestrich Informatik und habe dann...
Was war vor dem Bindestrich bei dir?
Das typische Wirtschaftsgedönse. Was
ist denn typisch?
Ja, im Endeffekt... halt Wirtschaftszeug, womit ich jetzt nicht mehr so viel anfangen kann. Oder vielleicht auch damals nicht so wirklich. Mhm. Aber ja. Genau, und jetzt habe ich halt angefangen, noch einen Master zu machen. Das mache ich an der FH Köln. Das nennt sich Web Science. Ist halt neben der Arbeit möglich, weil die Vorlesungen abends zu Hause gemütlich mit Headset und Webcam sind und die Dozenten auch zu Hause sitzen oder wo sie halt auch immer gerade sind.
Ja. Das funktioniert gut.
Am Anfang war es gewöhnungsbedürftig, weil du ja einen gewissen Delay hast, wenn die Leute reden und der Dozent stellt eine Frage und dann sagt erstmal keiner was und dann reden drei Leute gleichzeitig los. Da muss man sich dran gewöhnen, dass man dann eine gewisse Disziplin hat. Es gibt dann so Buttons, wo du dann so melden drücken kannst und der Dozent muss das so ein bisschen moderieren. Und das war halt so ein Lernprozess.
Müssen sie noch ein bisschen an der Technik arbeiten, dass sie da die Latenz rausbekommen, ja?
Ja, das liegt halt auch teilweise an deiner Internetverbindung, ne, die du selber auch hast, ne? Manchmal. Wir hatten zum Beispiel eine, die kommt aus Kanada und war aber auf einer Safari in Kenia zu der Zeit und hatte die Vorlesung mitgemacht, aber halt.
Gut, in den Fällen, gut.
Und der ist ja international ausgelegt, ne?
Genau, der ist komplett auf Englisch. Wir haben halt Leute aus ganz unterschiedlichen Ländern, aus China, Taiwan sind welche dabei, aus England, halt aus Kanada die eine. Ja. Genau. Und halt auch ein paar hier wirklich aus Deutschland. Ja.
Cool.
Und viele, ich habe mal gefragt, warum die Leute das gewählt haben. Viele, weil der verhältnismäßig günstig ist im Vergleich zu anderen Ländern für einen berufsbegleitenden Master.
Ja.
Also in England musste, glaube ich, das Dreifache dafür hinlegen oder so. Und dann haben sich viele dafür entschlossen, das hier zu machen.
Ja. Web Science war das, ne?
Web Science nennt sich das, genau. Das Webstudieren.
Klingt auf jeden Fall...
Klingt cool, ne?
Ja, ist halt ein sehr vielfältiger Studiengang, also nicht so viel Technik. Ist so gemischt zwischen halt wirklich den technischen Aspekten und aber auch, wie gehen die Menschen mit dem Web um, also so Medienpsychologie und Interaction Design. Das heißt, wie designe ich was, damit der Mensch auch gut damit interagieren kann, oder jetzt im ersten Semester hatten wir Human-Computer-Interaction. Das ist schon spannend, weil es halt diese Zwischenkomponente sehr stark beleuchtet. Ja.
Das wundert mich jetzt bei den Dozenten nicht sonderlich, dass das...
Ja, viele sagen euch wahrscheinlich noch was, ne?
Ja, ja, ja. Wahrscheinlich die meisten. Das für den Hörer aufzulösen, weil der Basti und ich haben auch Bindestrich-Informatik gemacht, und zwar bei der Medieninformatik an der FH Köln. Und FH Köln ist ja eigentlich nicht ganz korrekt, es ist ja die FH Köln Campus Gummersbach.
Ja. Ja, gut, das ist ja der SE ja egal.
Das ist der SE zum Glück egal, aber uns war das nicht so egal. Aber genau, das, wir haben halt an der gleichen Fakultät studiert, in dieser Web Science ist. Und Teile der Dozenten sind auf jeden Fall dieselben.
Ja. Und dann so Klausuren sind halt aber dann schon
die sind vor
Prüfungen
Ort.
In Gummersbach.
Die sind am Campus in der Südstadt.
Ach, Gott sei Dank, sehr Glück gehabt.
Das ist bei mir halt direkt um die Ecke, sehr praktisch. Ja. Aber für manche Leute, die dann müssen dann aus Taiwan oder so anfliegen. Ja, also wir haben halt die Regel am Anfang des Semesters ein Wochenende, halt On-Site-Meeting, damit man halt die neuen Dozenten kennenlernt, die neuen Kurse vorgestellt bekommt, weil du ja auch entscheiden musst, in welchem Modul wähle ich welchen Kurs, damit die sich alle mal vorstellen können. Und am Ende des Semesters einmal die Klausuren dann schreiben. Das ist halt auch dann, also wir hatten jetzt das letzte Semester 8 Klausuren an einem Wochenende, was schon, sportlich ist. Aber dafür ist es dann auch nach einem Wochenende vorbei, ja.
Okay, das ist cool, aber krass, ja.
Ja, ja gut, die gehen dann eine Stunde, die Klausuren, das geht dann noch einigermaßen.
Ja, ja. Ja. Sind das denn immer Klausuren oder mündliche Prüfungen auch?
Wir hatten auch teilweise Fächer, wo die Dozenten gesagt haben, uns ist das egal, wir können Examination machen oder wir machen eine Case Study, die ihr abgeben müsst, die ihr schreibt über das Semester und dann werte ich die als Note aus.
Ja.
Oder ihr macht eine Präsentation oder eine Mischung aus beidem. Wir rechnen euch die Punkte aus den Assignments an und ihr macht einen Teil der Case Study. Also teilweise auch, ihr macht einfach alles und kriegt dann viel so prozentual verrechnet Punkte. Ja, er hängt halt stark vom Dozenten
ab. Mündliche Prüfungen sind halt schwierig, ne? Wenn du zu viele Teilnehmer hast und das halt an einem Tag irgendwie komprimieren möchtest.
Ja, ja, das ist richtig.
Oder du überhaupt alle Prüfungen an wenigen Tagen komprimieren möchtest für die Leute, die halt anreisen.
Dann ist eine mündliche Prüfung.
Dann kannst du halt nicht drei,
also
vier Tage lang.
Also hatten wir tatsächlich bisher noch nicht eine mündliche Prüfung. Kann sein, dass es noch kommt.
Aber es ist natürlich ein zeitlicher Faktor, das stimmt. Weil mündliche Prüfung fand ich im Master ganz cool. Das war
viel besser als Klausuren.
Ja, das hat mir im Bachelor auch einmal geholfen.
Eine mündliche Prüfung?
Ja, wir haben tatsächlich in Mathe mal statt einer Klausur eine mündliche Prüfung gemacht. Und das war, die ist deutlich besser ausgefallen als die Klausur.
Ich kenne da auch jemanden, den wir kennen, der mit mündlichen Prüfungen nicht so gut gefahren ist.
Aber er hat es ja dann doch erstaunlicherweise. Naja,
hätte ich auch nicht gedacht.
Naja, gut. Das
Spaß beiseite.
ganz kurz dazu, würdest du den weiterempfehlen, den Studiengang?
Das kommt drauf an, was man machen möchte. Also ich hatte halt... weil mehr oder weniger Seele verkauft keine andere Möglichkeit als neben der Arbeit noch das Studium zu machen. Da ist das Angebot dann auch relativ reduziert, was man machen kann an berufsbegleitenden Master, was man auch finanzieren möchte. So.
Ja.
Und wenn man jetzt wirklich ein Informatikstudium in Master weitermachen will, was wirklich tief nochmal in die Technik reingeht, so analog zum Bachelor vielleicht, dann nicht unbedingt, weil es ist wirklich mehr die Zwischenkomponente und wir beleuchten das Web im Ganzen mit allen Teilen. Da ist auch Technik drin, aber durchaus nicht so viel, wie ich das bei anderen sehe, die halt ein Masterstudium machen in Informatik oder in, weiß ich nicht, Medieninformatik oder so. Ja, es ist auf jeden Fall interessant für Leute, die mal so die Zwischenkomponenten auch kennenlernen wollen. Also sehr viel auch Beleuchtung von sozialen Netzwerken und auch Computerethik-Sachen, ne? Wie was ist denn, wie entwickle ich denn eine Software so, dass sie ethisch auch korrekt ist oder worauf muss ich halt achten, aber nicht konkret, wie entwickle ich das dann technisch oder praktisch.
Okay.
Bisher noch nicht. Es kann sein, dass das noch kommt. Ich bin ja jetzt am Anfang des zweiten Semesters. Möglich, dass das noch
kommt. Von vieren nehme ich jetzt mal an.
Fünf. Also das letzte Semester ist halt die Master-Thesis dann. Also sind 2,5 Jahre insgesamt.
Hm. Ja. Na, spannend. Dann bin ich mal gespannt, was da noch so kommt.
Ja, also ich würde mir auch noch ein bisschen mehr Praxis wünschen. Ich muss jetzt dieses Semester auch so ein Designprojekt machen.
Ja.
Das ist halt mehr Praxis ein bisschen. Aber mal gucken, ob da noch ein bisschen was in Richtung Entwicklung kommt, was mir noch so ein bisschen fehlt, was ich gerne halt noch vertiefen würde.
Ja, wobei bei uns im Master war halt auch wenig mit anfassender Entwicklung.
Hm. Ja,
ist halt der akademische Anspruch deutlich höher. Gegenüber so einem Bachelor, wo dann viel mehr Praxis war.
Ja, also gefühlt Millionen Ausarbeitungen, Vorträge und
trotzdem natürlich die Anforderung, dass die Masterthesis eigentlich zu 50% aus Implementierung besteht.
Ja, so Pi mal Daumen, ne?
Ja, obwohl, also ne, der Dozent, wo wir geschrieben haben, der vertritt halt die Meinung, dass eine gute, also eine sehr gute Informatik-Masterthesis muss einen signifikanten Implementierungsanteil haben.
Und dann habt ihr auch tatsächlich 50% entwickelt für die
Frage. Ja, also so zeitlich gesehen, nee, also es waren sicherlich nicht 50%, aber es war auf jeden Fall ein ordentlicher Anteil. Mhm. Also bei mir war es, glaube ich, noch mehr als bei dir. Aber
worüber hast du geschrieben?
Ich habe über serviceorientierte Architekturen im Kontext von Multimedia-Systemen geschrieben.
Aha. Was heißt der Titel?
Nein, das ist nicht der Titel natürlich. Das ist ja viel zu lapidar für den Titel.
Ich wollte gerade sagen, der ist zu kurz, ne? Genau.
Nee, der ging, wie ich das gehört, über 3 Zeilen. Mhm. Ich kriege ihn aber nicht mehr zusammen.
Krass. Ja, mit dem Titel würde ich ja auch nicht mehr so ganz zusammen. Irgendwas mit
Skalierbarkeit.
Irgendwas mit Entwurfsmuster und skalierbare Webarchitekturen, serviceorientierte, irgendwas. Irgendwie sowas in der Richtung. Irgendwas mit Serviceorientierung und Entwurfsmuster und Skalierbarkeit, genau.
Genau. Mhm. Genau. Ja, das soll aber nicht weiter das Thema sein, sondern wir wollen mehr über dich reden, Essi.
Genau.
Oder das, was du tust. Für nochmal so kurz zur Retrospektive, was war in der letzten Geekstammtisch-Folge? Ging es ja unter anderem um Java, oder das war ja damals der Aufhänger, über Java zu reden, Java-Entwicklung.
Genau.
Mhm. Entwicklungsprozess und wie das dann nachher auch in den Betrieb geht. Und da ist das Stichwort JBoss gefallen. Und wie es der Zufall will, macht die Essi auch so ein JBoss.
Ja, und dann ist dem Lukas das wahrscheinlich aufgefallen.
Genau.
Der hat dann den dezenten Hinweis gegeben. Hier. Würde das nicht mal Sinn machen, das anzuknüpfen?
Ja. Richtig.
Mhm. Hat er ja recht, der Lukas.
Ja.
Genau. Also du sitzt, wie du eben schon gesagt hast, auf der anderen Seite des Zauns, wo dann diese WAR-Files ankommen.
Genau.
Nimmst sie entgegen und sorgst dafür, dass die irgendwo laufen.
Und erschaffe sie zum Leben, genau.
Ja, dann erzähl doch mal, wie das abläuft.
Ja, das läuft ganz unterschiedlich ab. Das kommt ganz drauf an, um welches Projekt es sich handelt. Also man muss dazu sagen, ich arbeite halt in einem Rechenzentrum hier in Köln und wir sind halt Hoster. Wir haben selber auch eine kleine Entwicklungsabteilung, aber wir haben auch sehr viele externe Entwicklungsfirmen, die dann für andere Kunden entwickeln und dann bei uns eben das. Also der Kunde möchte das gerne bei uns hosten, aber nicht von uns entwickelt haben.
Okay.
So.
Okay.
Und
da wird dann eine CD abgegeben bei euch und dann.
fast.
Aber es wird ein formaler Prozess wahrscheinlich sein. Ne?
Ja, es kommt halt ganz drauf an, welches Projekt das ist und welche Entwicklungsfirma dahinter steckt.
Ja.
Bei einer großen Firma läuft es zum Beispiel so, dass wir ein Austauschverzeichnis haben im Netzwerk, wo die Dateien ablegen. Momentan machen die das so, dass sie aus ihrer Entwicklungsumgebung den Ordner ihres JBoss rauskopieren, wo das gerade drin läuft.
Okay.
Und mir diesen Ordner dahin legen.
Ich dachte, da gibt es so Deployment-Archive und so.
Ja, aber das ist ja so komplett in den JBoss integriert und dann die Konfiguration, die du im JBoss hast, ist da auch mit drin. Das heißt, diese ganzen Data-Sources und so, die wichtig sind, liegen halt auch drin. Deswegen machen die einfach einen Abzug von ihrem System, sagen, das läuft bei uns, legen wir das hin und jetzt macht das bei dir
da
auch.
Da gibt es nicht auch nochmal ein Containerformat für, weil, also ich meine, in dem WAR-File liegen ja auch JARs und JARs ist ja auch wiederum ein ZIP-Archiv eigentlich. Und
man
dann
könnte auch direkt,
in der Java-Welt könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man dann noch so einen Container drum baut, der das dann.
Man könnte ja diese ganzen Konfigurationen auch in das WAR reingeben. Da ist aber die Vorgabe, dass es halt für mich als Administrator modifizierbar sein soll, ohne dass ich das vorhin packen muss. Das heißt, ich muss von außen konfigurieren können, weil die haben ja nicht dieselben Datenbankverbindungen.
Klar.
Ne? Der Datenbankstring bei denen heißt anders, etc. Username, Passwörter sind anders. Das muss ich halt alles extern anpassen können.
Ja.
Deswegen muss das alles extern konfiguriert werden.
Okay.
Ja.
Okay.
Also wenn du das alles selber konfigurierst, dann verstehe ich aber nicht, warum sie dir das dann trotzdem dahin kopieren.
Weil ich nicht kenne, was sich in der nächsten Paketauslieferung geändert hat, ob eine neue Datasource oder Datenbankschema hinzugekommen ist. Das heißt, ich brauche die Vorgabe von denen. Was ich halt gerne, ich bin halt, das Projekt ist jetzt gerade migriert worden von alten Windows-Servern in meine Linux-Welt.
Okay.
Deswegen habe ich das auch jetzt übernommen. Vorher lief das halt auf einem alten JBoss 5 in der Windows-Welt, sollte aber da sowieso abgelöst werden.
Ja.
Und deswegen ist das Projekt jetzt zu mir übergeschwappt.
Ah, du machst nur Linux.
Ich mache komplett nur Linux-Server, ja. Ja, zum Glück. Das machen dann die anderen Kollegen, die Windows-Server, ja. Genau, das ist, jetzt habe ich das übernommen. Und jetzt bin ich momentan mit denen so ein bisschen in der Findungsphase, wie man das denn ein bisschen cooler machen könnte.
Ah, okay.
So,
okay.
Ich habe da ein paar Ansätze und ich habe ihnen auch schon gesagt, dass mir das reichen würde, wenn sie mir einfach wenn sie mir die Diff-Dateien geben, die sich zum letzten Mal geändert haben. Mhm. Und ich die dann anpasse.
Okay.
Und ja, Das ist dann ein bisschen schwierig, wenn die Vorgabe vertraglich ist, dass die Firma, also bei, für die andere, für unseren Kunden wiederum, das so vertraglich vereinbart hat, dass sie immer ein komplettes laufendes System ausliefern müssen, um zu beweisen, dass es auch wirklich läuft. Aha. Weil wenn ich das dann einspiele und es nicht läuft, dann könnte ich jetzt den Ping-Pong-Ball wieder zurückspielen und sagen, es liegt an euch.
Okay.
Und so können die halt sagen, nee, Moment, bei uns läuft es aber. Und
okay.
Deswegen ist das alles ein bisschen kompliziert.
Also du hast nicht nur mit technischen Schwierigkeiten zu tun, sondern auch mit politischen.
Ja, öfters mal. Also man muss dazu sagen, mein Unternehmen, wo ich arbeite, ist halt verhältnismäßig groß. Also von dem Spektrum, was wir machen und auch also Mitarbeiterzahl so knapp um die 400 Leute.
Mhm.
Und wir haben halt schon ziemlich viele Prozesse, was man ja ab einer gewissen Größe auch braucht.
Ja, genau.
So. Und da gibt es halt auch gewisse Vorgaben, dass du halt nicht mal einfach so Sachen machen kannst.
Ja.
Wir haben momentan kein krasses Change Management oder so, wobei die da momentan in Entwicklung sind, sowas mal zu tun.
Keine Java-Entwicklung ohne dich.
Wo ich mal gespannt bin, wo das enden wird. Aber wir haben schon sehr viele Prozesse und so über Jira etc. abgebildet. Wir haben so im Outlook integrierte Routen, die du weiterschicken kannst, genehmigen kannst oder ablehnen und die dann ihren Weg gehen über Vorgesetzte.
Okay.
Und ja, dadurch dauert das alles ein bisschen.
Ab einer gewissen Größe ist das halt dann auch.
Ja, also man flucht oft darüber und denkt so, oh Gott, und schon wieder ein Formular und dies und jenes. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, wie man das in so einem großen Unternehmen anders machen könnte, ist das schon ziemlich schwierig. Ohne da komplett den Überblick zu verlieren, weil du musst ja irgendwo dokumentieren, warum hat derjenige jetzt die Rechte bekommen darauf.
Ja, also auch haftungstechnisch dann irgendwie notwendig. Und je nachdem, wenn eine Auditierung stattfindet, dann muss das ja alles, also ja, klar, es nervt dann irgendwie, aber es ist irgendwie, wenn man sich mal so in sich geht, schon nachvollziehbar.
Mhm.
Okay, das heißt, also du hast neben technischen Unterschieden bei irgendwie den einzelnen Kunden, die du da irgendwie betreuen musst, halt diese organisatorischen Sachen auch zusätzlich noch. Ja.
Genau, die kommen dazu.
Okay, und das und wie kann man sich dann weiter das vorstellen? Das liegt dann da irgendwo dieses ausgepackte Verzeichnis und du schiebst das dann in den JBoss rüber oder wie läuft das dann?
Genau, man muss jetzt dazu sagen, dass die meisten Projekte bei uns eine viergliedrige Struktur haben, also so vier Umgebungen. Es gibt halt eine Testumgebung. Es gibt eine QS, also eine Qualitätssicherungsumgebung, es gibt eine Integrationsumgebung und dann gibt es letztendlich die Produktion.
Okay.
So, und wenn halt so eine neue Auslieferung kommt, dann muss das erstmal in alle Umgebungen, die es gibt, eingespielt werden.
Mhm.
Momentan gibt es halt in dem einen Projekt die Test- und die Qualitätssicherung, weil das Projekt noch nicht so weit ist, dass die Integrationstests und sowas machen. Und da muss das dann auf alle Umgebungen so. Und jetzt hast du in dem Projekt, weil es relativ groß ist, nicht nur eine Testumgebung, sondern du hast T1 und du hast T2.
Okay.
Und in der QS hast du nicht nur eine, sondern zwei und sogar drei.
Okay.
Und jetzt hast du pro Testinstanz, wird diese Software entwickelt für zwei Mandanten. Das heißt, du hast in jeder Testumgebung zwei Mandanten. Du hast A und B, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ja? Das heißt, du hast T1A, T1B, T2A, T2B, Q1A, Q2 und so weiter. Und für diese Mandanten musst du das komplett ausrollen.
Okay.
So
immer
Paket
alle für alles oder?
Momentan ist das so, ja. Momentan aber muss alles auf alle. Und dann wird die, also die Testsysteme sind für unsere internen Produktmanager zum Testen da und die Qualitätssicherungssysteme gehen halt an den Kunden. Der hat ein eigenes Testteam, wo die tatsächlich dann diese fachlichen Sachen testen. Ne? Funktioniert die Anwendung so, sind die Schnittstellen da, rechnet das System richtig, was auch immer diese Anwendung dann tun.
Die Testsysteme sind für euch, gucken, okay, habe ich das richtig deployed? Funktioniert es technisch auf eurer Seite alles?
Genau, das und das Produktmanagement checkt halt vorher nochmal ein Testsystem ein bei uns. Ja,
aber wieso gibt es dann mehrere Testsysteme?
Weil es verschiedene Schnittstellen und Komponenten dieser Software gibt, wo dann unterschiedliche Module noch mit angebunden werden.
Also wird nicht alles gleich auf alles deployed dann?
Der Kern ist gleich, aber die Schnittstellen, die dann konfiguriert werden, sind andere. Das heißt, teilweise kommt da eine andere Data Source dran, teilweise hängt ein anderes SAP-System hinten dran, teilweise werden andere Web-Services angesprochen. Mhm. Ja.
Habt ihr dann so ein riesen Whiteboard mit so einer Testmatrix da hängen oder eine Deploy-Matrix, wo was gerade läuft?
Da kommst du ja mit zwei Dimensionen gar nicht hin, da musst du ja schon irgendwie so ein...
Also bisher ist es halt so, dass wirklich, also was ich deployen muss, muss auf alle Systeme so. Und ich muss dann halt nur die Anpassung machen, also ich habe halt eine externe Konfigurationsdatei, wo ich dann hinterlegen kann, Die T2 für den Mandanten A geht an eine andere Datasource, deswegen trage ich da einen anderen Usernamen, eine andere Datasource, ein anderes Passwort ein.
So. Okay.
Und das nimmt sich dann die Anwendung weiß durch diesen Parameter, den ich setze, dass sie halt dahin rennt, bitte, und okay. das Datenbankschema nimmt und nicht okay. das andere.
Okay, also
sie macht wahrscheinlich einfach hier, geht ins Verzeichnis, macht Rake Deploy, Enter und dann passieren Dinge.
Ja, der Endausbau soll deutlich optimiert werden. Also meine Vorstellung davon ist halt, dadurch, dass es jetzt vor kurzem erst, also Mitte Februar, glaube ich, zu mir gekommen ist, so das große Projekt, ist meine Vorstellung davon, dass ich das in der einen Testumgebung halt einmal einrichte und beziehungsweise in einer ja, also so ein Template anlege über Puppet und dann bei den anderen einfach nur noch drauf pushe. So, das wäre halt für mich das Einfachste, weil so wie es vorher gelaufen ist, als auf den Windows-Systemen war, ist es halt, hat es zwar jemand so gemacht, aber es war halt, wir gehen eh von Windows weg und das ist eine alte Version.
Ja, okay.
Wir machen das mal mit Turnschuh-Administration und da ist man echt auf jede Umgebung, hat in jedem immer im Editor die Parameter angepasst,
okay.
hat dann die Files mit Beyond and Compare oder so verglichen und dann rübergeschubst, was sich geändert hat. Und das, da saßst du dann aber teilweise ein paar Stunden dran bei der Anzahl von Systemen.
Ja, klar.
Ne? Du musst dann auf jeden Server hüpfen und das da hin und her kopieren.
Und wenn einer kommt ins Büro und will was wissen, dann kannst du mal von vorne anfangen.
Ja, habe ich das jetzt schon kopiert oder nicht? Oder Moment, Zeitstempel? Also das kannst du dir, das ist halt der Horror, ne? Also das will man so nicht machen.
Okay, aber jetzt hast du gerade schon Puppet erwähnt, das ist also trotz der Größe oder vielleicht gerade wegen der Größe oder... Ist auf jeden Fall ein Thema bei euch, dass solche Tools...
Gerade diese Umgebung bietet sich halt perfekt dafür an, das zu automatisieren.
Okay.
Ne? Weil du hast halt, es ist immer dieselbe Struktur, es ändern sich halt nur die Pfade, weil das dann durch den Mandanten einen anderen Namen hat, durch die Umgebung, die heißt dann anders, ne? Q1-A, so, ja. das musst du halt irgendwie parametrisieren oder ja,
okay, ist
Platzhalter
auch
und so.
Nicht prädestiniert dafür.
Ja,
ja, weil im Grunde in der letzten Folge hatten wir es ja auch, das Thema, dass gerade in so größeren Kontexten diese modernen, oder was heißt ja, in Anführungszeichen moderne Tools nicht immer direkt eingesetzt werden können, aber im Grunde ist das ja euer internes Bier, ne? Ob ihr jetzt Puppet
genau.
verwendet oder nicht.
Also wie ich das letztendlich aufbaue, ist total egal. Ich kann es weiter mit Turnschuh-Administration machen, wenn ich das wollen würde, aber ich kann mir auch die Kugel geben.
Okay.
Und das, also das will man halt so nicht machen.
Okay.
So, ne? Und das Endergebnis muss einfach nur sein, dass diese Anwendung da läuft.
Okay.
Und zwar stabil, weil sonst schreit halt der Kunde und das Testteam
klar.
hier, das
klar.
funktioniert nicht, ihr seid schuld. Und ja, dann.
Aber wie das dann passiert ist,
wie
im Grunde
das passiert,
euch
da
als Admins
ich, genau,
freie Hand.
Das ist mir total freigestellt.
Okay, ja. Das ist ja ganz interessant. Und da bist du jetzt gerade dran, das irgendwie mit Puppet
genau.
zu verbessern.
Ja, das Ärgerliche ist, dass es halt jetzt so schnell da ist, dass ich nicht die Zeit habe, das bei der ersten Auslieferung schon direkt komplett zu machen. Das heißt, die Systeme laufen jetzt schon. Ich muss jetzt, während die laufen, halt irgendwie mir nebenbei das so zusammenbauen und dann mal an einem Wochenende oder so umstellen.
Mhm.
Ja.
Okay. Was war die Entscheidung für Puppet?
Das liegt daran, dass das andere Team bei uns, was die Ebene darunter, die Linux-Server bereitstellt.
Ja.
Also ich bin in dem Team, was wirklich die Server-Applikationen managt, die ganzen Webserver
okay.
etc.
Okay.
Und dann gibt es halt ein Team weiter unten noch, was mir praktisch mein Red Hat Enterprise Linux aufsetzt
okay.
und verwaltet und die virtuellen Maschinen zur Verfügung stellt etc. Und die nutzen einen Red Hat Satellite-Server zum Verteilen
ja.
der Images und so und zum Aufbauen und zum Paketemanagement. Und die neue Version davon setzt auf Puppet und wir werden die migrieren und da ist Puppet dann mit drin. Also wir werden
okay.
auf die neue Satellite-Version gehen und da schon Puppet mit drin ist, haben die Chefs dann gesagt, gut,
macht
wir haben die Software
Sinn.
Dann sowieso schon, das heißt, wir müssen da sowieso Know-how aufbauen, dann nimm
okay.
doch bitte auch Puppet.
Ja, das macht natürlich auch Sinn, ne? Dass du dann auf diesen beiden Ebenen im Grunde Puppet verwenden kannst. Das
ja.
ist natürlich cool, okay. Also das heißt, du hast ja dann auch in dem Zuge gar nicht groß andere Möglichkeiten?
Bisher noch nicht. Nee.
Okay.
Also ich weiß halt, dass es noch einige Alternativen dazu gibt, sowas wie Chef etc., aber habe ich mir jetzt noch nicht im Detail angeguckt.
Ja, ja.
ja.
Okay. Ja, aber alles, was man so vom Basch hört, ist das ja auch immer. Also ich glaube, eins von beiden muss man eh nehmen. Alles andere hält der Basch irgendwie nichts von immer. Da kannst du direkt den Fuß abschießen oder so.
Weil, ich, stimmt, das stimmt. Das hat er auch gesagt, ja.
Bei irgendeinem dieser anderen Tools wieder. Du hast ja jetzt auch mit Puppet rumgespielt, weißt du, ne?
Mhm.
Mhm.
Gut.
Läuft, ne?
Läuft.
Ja, bisher läuft es auch ganz.
Okay, und das heißt, mit Puppet wird dann in Zukunft quasi der ganze Kram auf den JBoss dann gespielt und der ganze Konfigurationskram, der ist per
Hand. Genau, also ich muss es halt vermutlich, weil ich halt das Problem der Kommunikation mit den externen Entwicklern, dass ich das von denen, also die sind halt auch nicht in unserer Infrastruktur drin. So, ne? Die, ich habe denen halt mal vorgeschlagen, wollt ihr nicht ein Testsystem bei uns haben, wo ihr das irgendwie mal hinpackt, direkt okay. So über VPN-Zugriff oder so? Gibt's ja alles. Habe ich auch ein anderes Projekt. Da haben die Entwickler halt auf die Testmaschinen VPN-Zugriff, können da selber entwickeln, da machen die ihr Ding.
Okay.
So, und dann erklären die mir nachher so, ja hier, guck mal, wir haben das jetzt im Testsystem eingerichtet und das ist halt direkt in unserer Umgebung. Aber das will diese Firma zum Beispiel nicht machen. Die haben ihre eigene Entwicklungsumgebung bei sich und die wollen halt gar nicht bei uns ins Netz.
Okay, das heißt, die entwickeln auf einem ganz anderen...
Ja, also die Firma sitzt teilweise in Deutschland, teilweise haben die Sitz in Bratislava.
Ja.
Und ja, du telefonierst dann halt manchmal auch mit Leuten, die halt so mehr oder weniger gebrochenes Deutsch sprechen. Mhm. So. Aber es funktioniert halt schon irgendwie.
Okay. Genau. Bist du eingeschlafen, Basti?
Nee, ich.
Ja, ich habe ihm die letzte Mate geklaut.
Ich höre aufmerksam zu, ja. Oh, ich habe ja noch ein bisschen Volt.
Okay. Wir dürfen die Volt nicht komplett wieder trinken, denn Basti ist traurig, wenn er wiederkommt und keiner mehr da ist.
Ah, oh, ihr habt noch zwei Paletten.
Ja, ich halte mich zurück.
Das müsste reichen. Ne?
Ich hoffe es.
Ja.
Ja. Jetzt seid ihr sprachlos.
Ja, jetzt sind wir erschlagen von.
Das, wie macht ihr das eigentlich? Also. Du machst ja nur den, also was heißt nur? Nicht nur, sondern du machst den Teil bis Betriebssystem und den Teil Betriebssystem macht wer anders.
Unten drunter, genau. Ja, genau.
Gibt es da irgendwie Abstimmungsbedarf oder ist das dadurch, dass Java ist, scheißegal?
Also man muss sagen, das Grundaufsetzen des Systems, also wenn ich einen neuen Server brauche, dann mache ich einen Jira-Auftrag, der landet dann bei meinen Kollegen im Nachbarbüro, geht vorher über deren Chef.
Okay.
Und da steht dann drin, ich hätte gerne einen Server mit so und so viel CPUs, so und so viel RAM, der braucht SAN-Platten, der braucht keine SAN-Platten, okay. Etc. Ich brauche dazu das und das noch und setz mir den doch mal auf mit der Red Hat-Version jetzt, ja. Und dann kriege ich den irgendwann.
Okay.
Und wenn ich den habe, ist es eigentlich aus ihrer Administrationsseite auch raus, weil ich den dann selber übernehme. So, ich mache dann auch das Patching dafür.
Ah, okay. Also
das haben wir schon so, dass das dann wirklich in meinem Team, das ist dann mein Server,
den ich auch verwalten. Okay, also du musst dann halt auch den ganzen Linux-Kram darauf machen.
Genau. Also klar, wenn ich jetzt irgendwie da irgendwie ein tieferes Problem habe, weil der auf einmal eine Kernel-Panic schiebt oder so, dann gehe ich halt schon mal zu meinen Kollegen rüber und sage, was ist denn hier los?
Okay.
Warum?
Ja gut, okay.
Habt ihr eine Ahnung, ne?
Aber wenn du sagst, okay, du brauchst irgendwie einen neuen Mount Point oder sowas, das dann musst du da nicht anrufen, sondern das ist dann alles in deiner Verantwortung.
Genau, bei dem Mount Point ist die andere Seite dann halt noch wichtig, da gibt es dann wieder einen anderen Kollegen, der bei uns das NAS administriert, der dann halt auch die Verwaltung auf den Shares und so macht, der muss dann den Server berechtigen, da muss ich dann doch anrufen so und dann braucht der auch meistens schriftlich eine Mail zu, damit das halt auch vorliegt und, ne, weil der Server ja auf das Share berechtigt werden muss. Hat auch wieder seine Rechte, weil da halt auch auf diesen Shares teilweise sensible Daten liegen,
wenn
Abrechnungen drüber laufen und da liegen dann persönliche...
Das macht schon Sinn. Aber wenn du jetzt irgendwie ein Linux-Paket hinzufügen möchtest, ist das einfach.
Also ich habe da auch Root auf den Kisten. Das sind halt wirklich meine Maschinen so, die administriere ich dann auch selber, ja.
Okay.
Ich habe auch einen Account dann im Satellite, kann dann auch sagen, hey, du Server kriegst jetzt hier noch das Repository dazu, weil ich brauche das Paket daraus und dann... Also da habe ich schon meine Freiheiten.
Okay. Das sind dann Server, die du dir dann zum Testen und in Anführungsstrichen rumspielen dir holst? Oder sind das dann auch Sachen, die dann in Produktionen genutzt werden?
Sowohl als auch. Also ich habe halt meine eigenen Testmaschinen, auf denen ich auch Forschung und Entwicklung machen kann und auch muss. Und ich habe aber auch Produktionsmaschinen, genau.
Weil ich frage mich dann halt gerade, wenn du sagtest, dann ist halt deren Administrationsteil vorbei. Dann kümmern die sich denn dann auch so um so dieses Basissystem-Monitoring und Alerting und so? Das muss ja auch irgendjemand, sehr ein kontinuierlicher Job eigentlich, das ist ja nicht fertig.
Genau, das geht ja dann Hand in Hand. Ne? Also du musst ja auf eine Art das Basissystem monitoren, aber du musst auch die Anwendung oben drauf monitoren, du musst den JBoss irgendwie überwachen, weil du willst ja wissen, geht es dem System und dem, was da drauf läuft, gut. Wir haben bei uns im Unternehmen unternehmensweit so ein Monitoring aufgebaut, also rechenzentrumsweit. Das ist das Isinga, was wir dafür nutzen. Also ehemals, also so Nagios-Fork. Und genau, da gibt es halt Basismonitoring. Das heißt, wenn du ein System bekommst, dann hat das automatisch im Monitoring schon, ist läuft das System, läuft SSH, wie ist die RAM-Auslastung, wie ist die CPU-Auslastung, laufen dir die Verzeichnisse voll. Das sind so die Basissachen, die du haben kannst schon mal.
Okay.
Alles, was da drüber kommt, musst du definieren, musst du sagen, was du haben willst.
Ja.
Und dann kannst du es entweder je nachdem, also ich könnte es jetzt im Isinga selber im Testsystem einpflegen und ich kann meine Isinga-Skripte da schreiben, die ich brauche, oder mir Plugins da holen. Kann sie im Testsystem einpflegen, schreibt dann wieder eine Mail und sagt, hey, das funktioniert im Testsystem, schiebt das doch mal die Isinga-Produktion.
Okay.
Und dann habe ich halt meine Systeme auch da drin.
Und wenn so eine Kiste ausfällt von dir, dann bist du auch verantwortlich,
dass,
also du kriegst die SMS mitten in der Nacht.
Ja, genau. Erstmal kriege ich eine Mail zum Glück, mitten in der Nacht zum Glück nicht. Wir haben sowas mit mitten in der Nacht. Wir haben seit letztem Jahr im Herbst, haben wir in 7x24-Stunden Bereitschaft.
Mhm.
Das ist halt, dann läuft es wie folgt ab, dass das im Team durchgeht. Jedes Team der Infrastruktur, also die wirklich zentral nah am Rechenzentrum sitzen, die für die Server verantwortlich sind, da ist jeden Tag einer, der 7x24-Stunden Bereitschaft hat, der kriegt dann ein Bereitschaftshandy und das musst du halt nachts auch anlassen.
Okay.
So, es kann dann sein, wir haben dann bestimmte kritische Systeme, die in dieser 7x24-Stunden-Überwachung sind.
Mhm.
Und die dann auch Alarm melden. So. Und du wirst dann halt teilweise, wenn da wirklich was Wichtiges ausfällt, wie die zentralen Proxy-Server sind beide down, dann ruft das Ding dich an, spricht mit dir und du musst mit einer 5 oder so bestätigen, dass du den Alarm quittierst. Wenn du nicht quittierst, dann eskaliert das System weiter hoch zu deinem Vorgesetzten, der auch, also es gibt immer einen der Vorgesetzten, der Mitbereitschaft hat.
Ja.
Ja, und dann musst du halt reagieren und du hast dann eine Stunde Reaktionszeit und solltest das Problem dann lösen.
Okay.
Ja.
Okay.
Aber wir haben mittlerweile die Systeme, also klar, das hört sich jetzt total hart an, dass man da mitten in der Nacht rausgeklingelt wird.
Ja, es heißt hart, ne? Es ist halt das irgendwo,
halt, ne?
Ihr betreibt halt Maschinen für Leute, die da irgendwie Business mitmachen und das muss halt laufen, das Zeug.
Ja, klar. Aber faktisch passiert es halt sehr selten.
Ja, ja.
So, also, weil die Systeme sind eigentlich alle redundant, die wichtigen Systeme sind alle redundant ausgelegt. So.
Ja.
Und was wir einmal hatten, wir haben halt so einen Cluster-Check auf unseren Proxys, ob bestimmte Sachen halt nach draußen erreichbar sind und wir checken dann auf verschiedene Seiten und zum Beispiel express.de. So, und jetzt war irgendwann mitten in der Nacht tatsächlich express.de mal down. Also es lag ja nicht an uns, aber unser Check hat das einfach mit drin gehabt und dann wurde ein Kollege halt angerufen, weil das Monitoring dachte, ja, hier stimmt was nicht, ich komme da nicht raus.
Ah, okay.
Aber es war dann tatsächlich draußen. Ne? Und dann momentan, man muss dann abends an den Checks nochmal nachbasteln, dass sie dann auch alle so. Aber an und für sich funktioniert das schon ganz gut.
Das führt ja eigentlich auch immer in der Regel dazu, ne, dass wenn man sowas einführt, dass die Leute dafür sorgen, dass ihre Maschinen nicht mehr ausfallen.
Ja.
Man will
also
halt nicht
man hat
nachts
sich
anrufen
da sehr
werden.
Viele Gedanken zugemacht.
Aber Checks auf so einer Ebene, also die jetzt nicht so ganz systemnah sind, könnten ja auch auf der Applikationsebene ein Problem bedeuten, ne?
Ja.
Und dann wirst du dann noch angerufen, wenn es der Hardware, also der physischen Hardware gut geht, wenn es dem Hypervisor gut geht, wenn es dem OS wenn es der virtuellen Maschine gut geht und dann, keine Ahnung, ne, irgendwie, was weiß ich, abgestürzt oder.
Genau, dann werde ich auf jeden Fall angerufen, ja. Genau, beziehungsweise meine Systeme sind momentan nicht in diesem 7x24-Stunden Bereitschaftszyklus drin.
Das darfst du dann montags morgens machen.
Genau. Oder halt, ja, ich kriege halt E-Mails momentan dafür. Ich werde halt nicht über mein Handy darüber informiert. Momentan. Es kann sein, dass das noch hinzukommt, dadurch, dass dieses große System halt noch nicht produktiv ist. Das ist für 2015 geplant, das sagt schon, wie groß es ist.
Okay.
Da sind halt sehr viele Schnittstellen mit dran und ja, soll Mitte 2015 irgendwann produktiv gehen.
Okay.
Und dann kann es gut sein, dass das damit integriert wird.
Krass, noch so lange alles.
Ja, ja.
Heftige Zeiträume.
Ja, das stimmt. Ja, also wenn ich diese 7x24-Stunden Bereitschaft habe, dann habe ich die halt für Systeme, die eigentlich meine Kollegen administrieren im Team.
Okay.
Wo ich aber dann so das Basic-Know-how habe, um die hoffentlich auch lösen zu können, falls da ein Problem auftritt.
Das heißt, es rotiert also durch.
Es rotiert durch, ja.
Ja, durch, okay, cool.
Dann muss man halt darauf hoffen, oder das ist dann halt so vereinbart, dass man seine Produkte, die man administriert, so gut dokumentiert hat, dass die Kollegen halt damit auch im Notfall die Basissachen auch hinbekommen.
Wird das irgendwie, gibt es da so ein ein Prozess, der das sicherstellt, dass irgendwie die Dokumentationen von den anderen gegengecheckt werden, um zu überprüfen, ob das alles passt, ob du damit was anfangen kannst, ob die anderen was mit deinem Kram anfangen können?
Ja, also es gibt eine Qualitätssicherung, die steht dann theoretisch im Dokument auf der zweiten Seite mit drin, abgenommen von XY. Ja. Und es gibt halt regelmäßige Team-Meetings, in denen man so Sachen auch nochmal durchgeht.
Ja.
Auch gerade vor Systemwartungen, die wir dann öfters mal am Wochenende, also viermal im Jahr, beziehungsweise zweimal dann noch Patch-Days, also insgesamt sechsmal im Jahr Wochenendarbeiten haben, ja, wo wir an die Systeme auch dran können. Weil wir haben teilweise Systeme, wo die darfst du halt, da musst du wirklich wegen SLAs mit den Kunden halt vereinbaren, jetzt steht das nicht zur Verfügung. So, und dann dürfen wir auch wirklich an die Systeme dran. So.
Okay.
Das darf man halt nur zu spezifischen Zeiten dann machen. Und dafür gibt es dann entsprechend auch Dokumentationen, die wir auch regelmäßig durchgehen, ob das aktuell ist. Ja.
Weil das ist ja auf jeden Fall doof, wenn man Bereitschaft hat und dann guckst du nach und dann passt das
dann
nicht mehr.
Dann steht das nicht mehr, genau. Dann,
gibt, glaube ich, böses Blut.
Genau.
Okay. Mama, wo ist unser Pet?
Ja. Ja, die SC hat ja schon ganz viele tolle Vorschläge und Themen, Notizen und sowas gemacht.
Genau.
Ne? Ja, ich habe einfach mal reingepackt, was ich so denke, was vielleicht noch interessant sein wird.
Also wir hatten ja, Moment, wir hatten ja das letzte Mal auch, dass so aktuelles Java und so, ja, ist schwierig mitunter. Wie ist das bei euch? Was habt ihr für ein JDK da? Ja. Habt ihr alle möglichen Geschmacksrichtungen?
Exakt. Ist genau wieder das. Bunte Wiese. Wir haben, hängt wieder vom Projekt ab. Wir haben einige Projekte, die dann sagen, ja, ist gar kein Problem. Wir gehen auf 1.7, macht das Aktuelle drauf. Wir testen eh mit dem Aktuellen. Ist alles super. Dieses eine große Projekt, von dem ich eben erzählt habe, das ist noch auf einem 1.6er.
Was 2015 startet und jetzt noch auf 1.6.
Exakt. Das ist aber geplant, für die nächste Paketauslieferung auf 1.7 zu gehen. Das ist die Vorgabe. Das werden sie wahrscheinlich für die nächste Paketauslieferung nicht schaffen, weil sie da irgendwie noch Probleme haben mit irgendwelchen Übersetzungen von Englisch, Deutsch. Ich weiß nicht, da hängen Batch-Clients und alles Mögliche dran.
Ja.
Gut, da haben sie dann, schaffen sie wohl wahrscheinlich dafür nicht. Aber es ist halt geplant, da auf 1.7 abzudaten. So wie sie jetzt vom 5er immerhin schon auf die Red Hat Subscription auch gegangen sind, was dann ERP 6 bedeutet. Den Sprung haben sie jetzt geschafft, Gott sei Dank.
Okay.
Und dann schaffen sie jetzt auch noch den Sprung auf 1.7.
ERP ist EAP, was ist nochmal?
Es ist die Enterprise Application Platform.
Von Red Hat.
Genau. Ein bisschen verwirrend. Also JBoss hat ja eine Community-Version.
Ja.
Community JBoss Application Server, der jetzt in der neuesten Version Wildfly heißt.
Okay.
Und das ist halt das Open-Source-Ding, was von der Community entwickelt wird.
Ja.
Wo du das du gerne nutzen kannst. Da kannst du Spaß mit haben, hast halt keinen Support.
Okay.
So, und wenn du auf irgendeiner Version bleibst und dann ist da irgendwann ein Bug und die Version ist aber schon 2-3 Versionen hinterher, kann die Community sagen, ja, update up. So, ne? Und wenn dann das Projekt aber sagt, ist ein bisschen doof mit updaten, weil die Libraries unterstützen wir hier nicht, keine Lösung. Und deswegen ist halt bei uns die Red Hat Subscription angeschafft worden und wir nutzen halt dann die Enterprise Application Plattform.
Okay, das heißt, du kriegst halt Support auch.
Den ich auch öfter schon gebraucht habe.
Ja. Okay.
Das ist ganz sinnvoll, da auch Support
zu haben. Ich glaube, das kostet auch ein paar Euro.
Es ist, also verglichen mit den anderen Produkten, die wir halt noch im Haus haben, also wir sind halt ein ziemlicher Gemischtwarenladen so, von ziemlich viel unterschiedliche Sachen, ist das noch ziemlich günstig. Also ich habe das meinem Chef vorgelegt und ich musste ihm das halt zusammenstellen. Hier, ich brauche die Subscription, ich brauche so viel CPU-Cores, die müssen wir lizenzieren lassen und ich brauche den Premium- oder Standard-Support und ich hätte gerne das Management dabei und so.
Ja.
Und das habe ich dann zusammengerechnet und gesagt, es würde so viel kosten für die 3 Jahre. Oh, sehr günstig. Aber war positiv überrascht. Na, so.
kurz die Stellen gezählt. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ja, gut, das ist ja.
Da kriegst du eine
Oracle-Klasse für einen Monat. No. Ja. Nee, das bezieht sich jetzt aber auf den Application-Server und nicht auf Red Hat, das Betriebssystem, oder?
Auch wieder sowohl als auch. Also wir haben halt Subscription für die Enterprise Application Plattform als auch für Red Hat Enterprise.
Also ERP ist die, ist das.
Achso, das ist der JBoss.
Das ist der JBoss-Teil und.
Richtig.
Ja, okay.
Ja, genau.
Aber ihr habt sowohl den kommerziellen Support für JBoss und das Red Hat.
Das brauchst du halt auch als Dienstleister, ne? Weil wenn da irgendwas klar, nicht ist, du musst halt zur Not echt, also das haben wir auch ein paar Mal halt schon nutzen müssen, dass du dann halt du musst dich dann darauf verlassen, dass Red Hat dir da auch helfen kann. Ne?
Ja, da stehst du ja
so. Und wenn du zur Not nur einfach sagen kannst dem Kunden, ja, ist ein Bug beim Hersteller, so, ja, dann da können wir leider gerade nichts machen. Das kommt besser, als du sagst, ja, Open Source Community Development und keine Ahnung, was da los ist.
Genau, Entwickler sind gerade alle weg.
Ja, ne, also da brauchst du einfach ist, die Verfügbarkeit dann auch.
Das ist klar.
Ja. Ja, die müssen halt, also ne, Red Hat pflegt halt auch noch einen Ruby 187.
Das ist korrekt, ich habe letztens ne, so mit, erschreckenderweise.
Security-Patches und sowas.
Ja. Aber das kriegst du dann nur in der ja. Bezahlversion?
Ja.
Ja, ich habe nämlich letztens einfach mal über Yum Install das Ruby installiert, habe da mal geguckt und dann war das echt ein 187 und dann, ja.
Das wird aber auch noch aktiv gepflegt und das ja, ist auch noch, es gibt dann halt, gibt dann wohl noch Pakete, wo das halt noch 10 Jahre lang gepflegt wird. Weil dann irgendwelche Subscription-Dinger, die halt für was weiß ich wie viele Jahre garantieren, dass das halt, dass
das heißt, alles läuft. Jetzt, oh, das ist ja
übel. Und die haben halt, ja.
Mm. Wobei das halt hat aber irgendwie mit meinem GitLab dann nicht funktioniert, dass ich aufgesetzt habe und dann habe ich mir es doch nicht ja, aus den Repositories ich mein, installiert.
Ja,
das also du war dann du kaufst kaputt. Halt das System mit dem mit der Katalogsoftware, da ist halt nur 187 dabei, da kriegst du ja, ja nichts Neues. Nee, du ne?
hast dann keine Chance, was Neues zu bekommen, ja.
Ja, was ja, wenn man darauf halt drauf angewiesen ist, ist das schon, ist das glaube ich schon so sein Geld wert, ne? Mm. Aber wie war das? Du hast ja, das ist eine virtualisierte Umgebung, auf der er da arbeitet, auch in Produktionen.
Genau, das sind, also ich habe selber tatsächlich keinen physikalischen Server. Wir haben viele physikalische Server noch, weil manche Sachen machen halt auch einfach keinen Sinn zu virtualisieren. Mm. Gibt es ja auch noch Anwendungsfälle. Und bestimmte Sachen, so wie Oracle-Datenbanken auf VMware ist halt auch nicht so, da ist die Lizenzierung von Oracle irgendwie komisch, deswegen machen wir sowas auch nicht. Und so
ist auch geil, ne? Das aus lizenztechnischen Gründen nicht
ja,
zu machen,
ja,
nicht
ja,
aus
weil, performance-technischen Gründen. Ja, also Oracle hat da irgendwelche komischen Lizenzen, die in der VMware irgendwie entweder total teuer wären oder gar nicht realisierbar oder irgendwie sowas.
Okay. Dann,
aber wir haben halt ein eigenes Datenbankteam, das sich darum kümmert, deswegen okay, weiß ich da gar keine Details so genau
zu. Ich frage mich nur gerade,
vielleicht auch gar nicht
was, ja, was benutzt ihr da für Virtualisierung?
VMware und ESX-Hosts. Also über VMware vSphere und vCenter und dann geclusterte Systeme. Ja, also die Virtualisierung bei uns ist relativ groß.
Und alles VMware quasi. Also ja, die rechts unten Varianten bei VMware quasi.
Ja, genau. Also es ist schon ganz praktisch, wenn man dann einfach nur sagen kann, ich brauche mal schnell einen Server. Oder wenn ich merke, oh, ich habe dem 4 GB gegeben und jetzt muss ich der JVM doch ein bisschen mehr Heapspace geben. Das passt nicht. Ich gehe mal gerade ins Nachbarbüro und gib mir doch mal 8. So. Und dann funktioniert das halt. Ne?
Okay, ist leider ein bisschen nach rechts. Und okay, ja, ich hatte das auch mal bei da jemand zuguckt, wie der halt so ein hier so ein Terminal-Server, ne, wo du dich halt so Windows-Terminal
ja, genau,
Ding mich halt anmelden konntest, wo der sagt, naja, müssen wir hier die Platte austauschen, dann irgendwie sein Windows-Interface, klicke die Klack, irgendwie den Terminal-Server mhm, mit 2 Dutzend aktiven Usern so von einem physischen ja, Server auf einen anderen so, verschoben. Ja. So, das hat halt irgendwie ein paar Sekunden gedauert. Und ja, und halt, ne, sonst hat das halt keiner gemerkt, dass das halt, gerade was passiert ist, ne? So
Komplett
seamless, transparent,
ja, das rüber, ist
das ist schon echt abgefahren.
Ja,
ja, also ich glaube, gerade für ein Rechenzentrum macht das dann schon Sinn aus Betriebssicht, ne? Um dann ja, diese Flexibilität zu haben, okay, ich muss hier Platten tauschen, muss mhm, irgendwie Hardware irgendwie austauschen und kann dann einfach die Systeme, die darauf laufen, durch die Gegend schieben. Das ist natürlich schon,
ja,
ist schon schick.
Der Hypervisor läuft auf, das ist ein eigenes Betriebssystem von VMware, oder? Oder ist auch nochmal Red Hat drunter, was man auch nochmal lizenzieren.
Gefährliches Halbwissen, weil das nicht mein.
Ich war mir gar nicht mehr sicher, ob das.
Nee, das ESX ist da, das installiert sich so.
Ich glaube, das ist. Ja, ja.
Aber da haben wir wieder andere Kollegen für, die das dann administrieren und aufsetzen. Und
aber wie du schon gesagt hast, gefährliches Halbwissen auch. Ja.
Da will ich auch nicht die Verantwortung für haben, weil wenn so ein ESX-Cluster dir wegbricht und da sind dann alle, also momentan liegen dann auf so einem ESX-Cluster bei uns ungefähr 370 VMs und wenn das wegfällt.
Pro Cluster.
Pro Cluster, ja. Hm. Und das sind insgesamt,
dann gehen halt eine Menge Pager los.
Ja. Also das ist uns, glaube ich, einmal in der Systemwartung passiert, dass es da kurz einen Hopser gab im Netzwerk.
Okay.
Und das war echt lustig, was da an Nachrichten auf einmal auf dich zukam. So, das will man, also da will ich nicht die Verantwortung für haben.
Okay. Ist, okay.
Ich glaube, da weiß ich nicht, ob ich dann so ruhig schlafen könnte. Je nach, wenn man weiß, was da für wichtige VMs drauflaufen.
Ja.
Oder das ist, wenn da so Krankenhausschnittstellen und Software für Krankenhäuser und sowas mit Verfügbarkeit ist dann.
Ist, genau, E-Health und so, so während der OP dann.
Genau.
Ja, wenn dann so Notfalldaten nicht mehr transportiert werden oder so, dann, also da ist das schon wichtig, dass das da ist, ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Ja.
Ah, okay. Okay. Ich hatte gerade eine Frage im Kopf. Ich hab's vergessen. Frag mal was, Bassi.
Frag mal was.
Ich kann ja vielleicht noch, also wenn man so als Rechenzentrum auch Hosting anbietet, dann ist es immer irgendwie voll wichtig, so dafür zu werben, warum sollst du es bei uns machen?
Ja.
Da gibt es halt auch so tolle Normen für.
Ah, und so ihr habt so ein paar Normen?
Ja, wir haben so eine tolle Norm, das ist die ISO 27001.
Ja, die kennen wir ja auch.
Ja, so eine internationale Norm halt.
Ja, 27001, kommt mir bekannt vor.
27001?
Ja.
Ja?
Nee.
27000? Doch. Wie heißt denn das?
Das ist das Informationssicherheitsmanagementsystem, nee. So ein ISMS.
Na gut, dann war das irgendwas anderes. Aber irgendwas mit, ach, egal. Das ist schon so lange her, dass man, also... Das weißt du auch noch, welche ISO-Normen
auswendig lernen. Ja, ISO-Normen.
Ja, hat man mal im Studium gehabt. Ne?
Ja, aber das eine musste man so schon mal lesen.
Ja, ja, die musst du vielleicht in deinem Studium auch noch lesen, aber das ist ja auch immer, nee, okay.
Ja, ja.
So. Also das ist auf jeden Fall, was macht die? Wie heißt die 27001?
Die 27, genau, die 27001, ne, genau, die gehört zu dieser 27.000 Family Standards, also so eine ganze Gruppe von Normen.
Mhm.
Ich das hier richtig in der Wikipedia lese.
Genau.
Information Technology, Security Techniques, Information Security Management Systems.
Genau. Und,
Requirements.
Wenn du danach zertifiziert bist, ist es halt ein gutes Zeichen so für Leute, die bei dir was hosten wollen. Ah, cool. Das bedeutet letztendlich, dass du gewisse Prozesse und Standards einhältst und dass in regelmäßigen Abständen bei dir ein Auditor vorbeikommt, der mal schaut, ob das alles so läuft, wie es denn nach diesen Definitionen laufen sollte.
Was heißt regelmäßig?
Wir haben jetzt, glaube ich, jedes Jahr einen da gehabt. Also okay. Wir haben bisher zweimal einen da gehabt. Jetzt in ein paar Monaten kommt nochmal jemand vorbei und schaut also vom TÜV so ein Zertifikat, ja, Auditor, der dann halt sich TÜV teilweise auch die Dokumente anguckt. Wie habt ihr Betriebsdokumentation gemacht? Ja. Steht da alles Wichtige drin? Wie geht ihr mit Passwörtern um? Stehen irgendwo im Klartext Passwörter rum, was man ja nicht tun sollte, was im Linux-Bereich übrigens gar nicht so einfach ist, das einfach mal so umzusetzen, dass es nicht im Klartext irgendwo steht.
Ja.
Ja, genau.
Das ist aber auch eine Prozessauditierung, ne? Oder guckt sich der Auditor wirklich Systeme an?
Beides. Also er schaut sich die Prozesse an, die wir haben. Also wie sind eure Dokumente? Sind die gelenkt? Also sind die klassifiziert nach? Ist das intern, vertraulich, öffentlich etc.? Hat das Dokument jemand abgenommen? Ist dieser Prozess eingehalten dafür? Er geht aber auch durch die Teams durch, stellt Fragen und schaut sich auch teilweise die Systeme mit.
Genau, schön SSH, Cluster Shell und dann erstmal zufällig auf ein Dutzend Hosts mal drauf gehen, mal gucken.
Hm. Also Pentest wird in dem Zuge dann auch gemacht?
Nee, das nicht. Ja.
Ich glaube, das kannst du einfach also nicht in der Dimension machen.
Ja, yeah.
Du kannst ja nicht jedes Jahr für diese Zeit, also das hat ja schon so, glaube ich, so seinen Sinn, dass das mehr so, also stärker, also sehr stark Prozessspezifikation
ist. Also es ist bei uns auch ein bisschen verschrien als, ach, das ist dieses ganze formale Zeug, wo dann gibt es so Sicherheitsrichtlinien, so Dokumente, die man eigentlich als Mitarbeiter gelesen haben soll und dann, ja, und das ist halt sehr formales Deutsch und irgendwann unterschreibst du dann mal, dass du das zur Kenntnis genommen hast und dann gibst es deinen Kollegen weiter so und der unterschreibt dann auch. Und
ich erinnere mich auch da an einen Kunden, für den wir mal gearbeitet haben, wo es auch irgendwelche Dokumente für alle Mitarbeiter zu lesen gab, die der damalige CTO einfach zurückgewiesen hat und meinte, das gebe ich keinem bei uns zu lesen, die kündigen alle. nee, ich frage nur mit den Pentests, ein Kunde von mir, der hat auch bis vor kurzem so ein TÜV-Siegel für seine Webseite gemacht und da war halt auch, also überhaupt nicht zu vergleichen, aber es ist halt auch der TÜV, der einmal im Jahr vorbeigekommen ist und er hat die Prozesse geprüft und halt aber auch einen Pentest auf die Webseite gemacht. Das war immer ganz cool eigentlich. Das war einmal im
Jahr. Machen wir halt intern, ne?
Also ja, das da ist
haben
cool.
wir Produkte, die das dann
ja. für uns machen. Mir wäre jetzt nur interessant gewesen, ob das Teil dieser...
Ja.
Kann man sich dann da auch nochmal separat zertifizieren lassen? Dass man so regelmäßig Pentest durchführen lässt oder weißt du das einfach selber nach?
Das ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht genau. Also dafür haben wir momentan keine Zertifizierung. Das machen wir einfach intern so. Auch für die Anwendungen, die wir halt selbst entwickeln. Aber haben wir kein Zertifikat zu momentan.
Okay, bewerbt ihr das dann aktiv, dass ihr regelmäßig intern Sicherheitsprüfungen durchführt?
Momentan nicht konkret.
Oh, okay.
Ja.
Okay.
Wir sind da auch noch auf der Suche nach einer Alternative, wie man das machen kann. Wir haben halt momentan ein Produkt, was wir nutzen. Das ist das Outpost 24, mit dem wir nicht so ganz zufrieden sind. Ich glaube, die Firma heißt genauso wie das Produkt, Outpost 24. Da sind wir halt noch am Gucken, ob wir nicht vielleicht intern auch selber für uns was aufsetzen, was wir selbst administrieren und nicht nur nach draußen geben. Es gibt ja da auch viele Open-Source-Möglichkeiten, ja. das zu machen. Aber ja. da fehlt momentan leider die Zeit bei den Mitarbeitern auch
okay.
noch. Und ja, das wäre halt noch ein bisschen Forschung und Entwicklung. Wäre aber echt schön zu haben, dass man das auch selbst tut.
Könnte ich mir auch vorstellen, dass man das als Produkt anbieten kann dann ja. irgendwann. Ne? Also
ja.
ist ja potenziell spannend.
Mhm, auf jeden Fall.
Habt ihr auch mit PCI Spaß? Also PCI-Zertifizierung, so Kreditkarten?
Nee, zum Glück nicht.
Zeug?
Nee, das zum Glück nicht.
Das ist,
Glaube ich,
das ist auch ganz lustig. Also ja. je nachdem, welches Level man da erreichen möchte, dann...
Ja, da hatte ich ja auf der RubyConf hier in Miami mit einem gequatscht und das ist echt die Hölle. Du musst halt irgendwie jeden Change dreifach dokumentiert vorhalten und bei so einem Audit muss halt jeder Commit rauspickbar sein und irgendwie in jedem dieser Ordner nachvollziehbar sein, warum der gemacht wurde, wer den irgendwie doppelt abgesägt hat, nur zwei Leute dürfen überhaupt deployen. Das klang nicht nach Spaß.
Ja, das glaube ich. Also da sind wir zum Glück weit von entfernt, dass wir so krass, wir haben zwar eingefahrene Prozesse teilweise, wenn man das jetzt mit anderen kleineren Firmen vergleicht, aber so heftig zum Glück nicht.
Okay.
Ich glaube, dann würde mir meine Arbeit da auch keinen Spaß mehr machen.
Also. Obwohl der Klang ganz glücklich sei, der Typ. Ja. Die deployen auch, also täglich. Also die haben Continuous Deployment. Also aber der klang extrem glücklich. Ich weiß gar nicht, wieso.
Das, ich meine, also ich kann mir schon vorstellen, dass man halt trotz diesen rigiden Anforderungen, dass halt relativ angenehme Prozesse halt integrieren kann, ist einfach nur sehr aufwendig. Ne?
Ja, es ist halt, so klang das aus.
Es ist halt und das, was du ja erst hier vorhin ja gesagt hattest, ne, irgendwie größere Mitarbeiterzahl, größere Organisationsstrukturen, dann nimmt man wahrscheinlich im Zweifelsfall halt das, was man halt schon woanders irgendwie gesehen oder gelernt hat, was halt funktioniert, als jetzt halt das Risiko und die unter Umständen zusätzliche Arbeit zu investieren, um halt das halt grundsätzlich anders zu machen. Ne?
Ja,
das ist halt dann, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch anders geht, als über, keine Ahnung, irgendwelche Enterprise-Dokumentations-Change- Management-Systeme und Ticketing-Systeme und so, aber...
Naja, es ist halt auch was du dem Kunden irgendwie ausweist. Ne? Hier, wir haben Change-Management,
genau, kennt halt jeder,
wir dokumentieren, was wir gemacht haben.
Haben halt andere auch schon mal gemacht.
Ja.
Und andere erfolgreich, mehr oder weniger erfolgreich eingesetzt. Warum sollte man, also dann ist das halt naheliegend, das dann auch, das auch einfach zu machen. Ne?
Ja. Naja. Ja. Mal schauen, wo uns das hinführt, bei uns diese... ganzen Prozesse noch.
Ja, gerade so als Dienstleister ist das, glaube ich, auch nochmal was anderes, als wenn du das intern in so einer Produktfirma machst, wo du die Sachen zwar erfüllen musst, um irgendwie mit Kreditkarten agieren zu können, aber das als Dienstleister, wo viele Abhängigkeiten
sind. Klar, weil du dann halt wieder die Verantwortlichkeit auch dafür übernimmst, dass es beim Kunden läuft.
Ja, und du willst ja irgendwie auch den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Ja. Ne? Du willst ja nicht irgendwie für jeden Kunden das anders handhaben. Du brauchst eigentlich einen Prozess, der für fast alle im Grunde passt.
Ja.
Damit du da nicht irgendwie wahnsinnig bist. Das ist echt nicht
einfach zu finden.
Ja.
Also, ich sehe das ja bei uns. Wir haben halt so viele unterschiedliche Bereiche und Kunden und Anwendungen. Und ja, das ist schon schwierig, da auf einen Nenner zu bekommen. Allein ja halt bei den Sachen, die ich administriere, wie die verschiedenen Entwicklerfirmen, wie die mir ihre Sachen liefern, ist halt komplett unterschiedlich. Also
immer unterschiedlich.
Immer unterschiedlich. Also momentan habe ich da noch keine Entwicklerfirma gefunden, die das auf dieselbe Art und Weise tut.
Okay, wie viele Projekte betreust du eigentlich?
Momentan aktiv 3.
Okay.
Also das, weil das eine halt jetzt ziemlich groß ist, ja. Ne, und weil ich auch momentan sehr viel mit dieser Linux-Umstellung dann zu tun habe, okay. Um das in meiner Welt aufzubauen, sind das momentan drei Systeme, die ich, und dann mache ich halt für meine Kollegen die Vertretung. Also muss ich halt so mit halbem Ohr mitbekommen, was die da machen, ja. Wenn die nicht da sind, in Urlaub sind oder auf Schulungen, wie auch immer,
okay.
Muss ich das halt übernehmen, falls da irgendwas okay. ist.
Was ist so das Maximum, was man an Projekten bei euch betreut? Was ist da so realistisch? Weil irgendwo gibt es ja wahrscheinlich ein Limit, was man so handeln kann.
Ja, ich habe ein paar Kollegen, die bei uns die ganzen Internetauftritte machen, also über ein CMS gemanagt okay. und so. Die haben ziemlich viele Projekte. So, die haben dann einfach ein Websammel oder mehrere Websammelserver, wo dann halt die ganzen Projekte veröffentlicht werden. Die haben verhältnismäßig ziemlich viele Projekte, aber das sind auch viele kleine Projekte, die
okay,
dann,
die auch von der Komplexität her genau, relativ gering
die,
sind.
Die musst du da meistens nur hinschubsen und dann ist das auch eigentlich schon fertig. Ah, okay. Ne? Das ist dann mhm. nicht so komplex. Die haben dementsprechend natürlich auch ganz viele Projekte.
Okay.
Ja.
Machst du eigentlich auch Support? Also in irgendeinem Level?
Glücklicherweise bin ich eine im Team, die kaum Support. Wir haben halt so ein Ticketsystem und da machen viele auch Second-Level-Support bei ja. uns. Ne? Also zum Beispiel ist in meinem Team.
Second-Level ist dann was?
Wir haben im In-house haben wir ein Service-Center, was dafür zuständig ist, was halt First-Level-Support macht, wo die Tickets reinkommen, wo die auch versuchen, das zu lösen. Aber wenn es halt einfach bei denen nicht läuft, wird das Ticket weiter an uns gepusht. Ja.
Das ist so ein Layering im Prinzip, ne? Damit nicht alles immer genau, komplett ungefiltert bis unten hindurch.
Genau.
Sonst ja. kommt man jetzt ja nichts mehr.
Genau. Wir haben zum Beispiel in meinem Team, wir betreuen halt auch die komplexe Exchange-Landschaft bei uns fürs komplette Mailing. Mhm. Und die kriegen relativ viele Tickets rein. Okay. Und
das kann auch der Klaus hat doch erzählt, ne? Exchange-Server aufsetzen hat er doch.
Also da will ich auch nicht unbedingt mit den Kollegen tauschen. So.
Meine E-Mail geht nicht.
Also wir hatten, ja, genau. Also.
Schicken Sie mir einfach eine Mail. Ich kümmere mich drum, auflegen.
Das ist also, ja, genau, fast so schlimm wie Drucker druckt nicht, ne? Aber
ja, die anderen Kollegen, dann haben wir haben auch eine große Druckerlandschaft.
Ja, klar.
Ja, und das ein Kollege, der das administriert, der kriegt auch immer lustige Tickets rein. Also ich sehe das halt bei meinen Kollegen im Team, ich sehe halt alle Tickets, die mein Team kriegt, muss davon aber selten was bearbeiten, weil ich einfach was soll ich beim J-Boss, was soll da für ein Ticket reinkommen von jemandem? Also das ist halt zu weit unten. Ne?
Ja.
Und zum Glück, also da bin ich auch echt froh drüber. Aber ich sehe halt bei den Kollegen, was da reinkommt und da will ich auch nicht mittauschen.
Ja, nee. Ich habe auch mal das First Level Support gemacht, das ist kacke.
Also auch von den Leuten.
Intern oder wirklich
intern?
Auch
unten?
Ja, okay. Hm.
Ja. Ich habe mich mit ein paar unterhalten, die bei uns First Level Support machen, also da wäre ich auch nicht mit glücklich.
Aber auch nur, also ihr macht das nur intern oder habt ihr auch tatsächlich macht ihr auch First Levels, ich weiß nicht, wie man das dann korrekterweise nennt, aber dann First Level Support für Kunden von euch
ja,
oder sogar unter Umständen deren
ja.
Kunden?
Ja, wir haben zum Beispiel.
Kann ja sein, dass wir ein Callcenter dafür haben. Das, irgendwie
das ist das Callcenter. Also
aber das ist
ja
intern bei euch.
Das ist intern bei uns, genau. Oh, okay. Wir haben ja zum Beispiel, sind wir Dienstleister auch für Kliniken und wir stellen da zum Beispiel auch SYN-Clients und sowas hin.
So, okay, das heißt, da kann sein, dass dann die Stationsschwester anruft und
genau,
sagt, ich kann
mich
nicht anmelden.
Ich kann mich an Citrix nicht verbinden, auf den Server komme ich nicht drauf, weil was ist da los oder so. Oder die nutzen halt auch das komplette Mailing und so. Ich kann hier den Kalender von meiner Kollegin nicht öffnen, warum ist der nicht freigegeben? Ich
kann keine OP mehr einstellen.
Ich habe mal gehört, dass von jemandem gehört, der meinte, dass Ärzte ganz gerne mal so an so PCs rumschrauben und an Technik sich mal gerne mal heransetzen und Dinge ausprobieren.
Ja.
Da hat er einige lustige Sachen erzählt, aber naja, egal.
Ja, die schreiben auch ganz gerne mal so an den kompletten Verteiler per Mail, wenn dann irgendwann mal so eine Mail an alle kommt und die dann wieder an alle antworten und dann schreibt irgendwer zurück, bitte nehmen Sie mich aus dem Verteiler raus und dann gibt das so voll, also es kommt zum Glück mittlerweile sehr selten vor, durch Schulungen und Informationsmails
ja.
und so haben die mittlerweile auch verstanden, ne, dass an alle antworten, wenn da mal gerade so mehrere tausend Leute im Verteiler sind, nicht so eine gute Idee
ist. Ja.
Die E-Mail-Server überlastet, über den Verteiler schicken und dann wieder über den
ja,
Verteiler.
Ja, da hatten wir auch mal ein Problem mit. Vor ein paar Jahren ist dann irgendwann der E-Mail-Server ist dann doch mal eine Spam-Mail durchgekommen, so, ne, irgendwas hier, Bill Gates verschenkt sein ganzes Guthaben oder sowas. Und dann haben halt jede Menge Leute darauf geantwortet und wieder auf alle geantwortet. Und ja, das hatten unsere Exchange-Admins auch
Spaß.
Ja, schlaflose Nächte.
Ja, super.
Kommt aber in der Regel sehr selten.
Ja, okay.
Ja, aber so also E-Mail und Drucker und Telefon.
Genau, Telefonie machen wir auch noch. Wir haben halt
ist ja alles das Gleiche mittlerweile. Ne? Mhm. Ja, wobei Drucker ist eigentlich auch krass. Also das ist jetzt auch schon wieder ewig her, aber so einer kleinen Firma mal gearbeitet und mir dann so von so einem, also weil es auch so potenziell darum ging, so eine neue Druckerlandschaft mal so aufzusetzen, mir von so ein paar Herstellern mal so ein bisschen Sachen zeigen lassen. Und es ist halt echt abgefahren, was da so für, also auch so für zentrales Monitoring und also Alerting in Anführungsstrichen geht, so mit so globales Auslesen via SNMP von irgendwelchen Tonerfüllständen. Exakt, ja. Und irgendwelchem. Ja, ne, bei der Chefsekretärin hier vorne, da ist hier gelb fast leer und dann so direkt mit Abgleich von so einem Lagerbestandsding, ob du dann so beim Hersteller noch neu nachordern musst oder ob du das noch im Schrank liegen hast und so Kram.
Okay.
Das ist halt echt abgefahren, was da so, also wenn man da so eine gute, homogene Hardware-Landschaft halt hat mit der passenden Software dazu, dann ist das schon echt.
Kann man schon Spaß haben, ja.
Also das ist schon praktischer.
Ich glaube, anders geht das doch gar nicht. Ja. Also wenn du, keine Ahnung, ein paar hundert Mitarbeiter da hast und ein paar hundert durch zwei, drei Drucker irgendwie da rumstehen hast.
Naja, du bist ja wahnsinnig.
Kannst
ja jeden Tag sonst komplett alle Drucker ablatschen und gucken, ob noch Toner drin ist.
Ja, genau.
Ja. Nee, du hast ja teilweise auch in Außendienststellen dann halt so Drucker stehen, ne? Und wenn die dann wirklich mal so ein paar Kilometer weiter wegstehen, ist halt.
Aber das habt ihr wahrscheinlich nicht mehr in eurem E-Singer mit abgebildet, oder?
Doch, ist auch mit drin.
Geil, ja. Das ist cool.
Ja, also das E-Singer ist halt wirklich
umfangreich.
Komplett. Also da sind alle Teams mit drin. Wir haben noch SAP-Systeme und sowas. Also eine riesen SAP-Landschaft, die wir mit abbilden. Wir haben die ganzen Backup-SAN-Dinger mit drin. Also
jedes Telefon?
Jedes Telefon nicht. Ich glaube, da haben dann die TK-Leute bei uns wieder noch ein eigenes. Also teilweise für manche Sachen brauchst du halt auch spezifisch dann nochmal ein Monitoring für dich.
Ja.
Ja, weil du könntest ja voll aufwendige Skripte noch schreiben hier und da irgendwie dir was überlegen, aber oft liefert ja die Software schon ein Monitoring mit. Mhm. Dann, weiß ich nicht, dein NetBackup-Client hat dann irgendwo, oder dein NetBackup hat irgendwie schon ein Monitoring mit integriert. Was ja nicht verkehrt wäre, das auch zu nutzen.
Ja, genau.
So,
ja,
ich nutze im JBoss halt auch, es gibt dieses JBoss Operation Network zum Verwalten dieser ganzen JBoss-Instanzen, das hat auch ein Monitoring mit drin. Das nutze ich auch zusätzlich noch, um mich zu informieren über die Sachen. Ne? Weil du einfach da einfacher Sachen, bestimmte Thresholds setzen kannst und so, bevor du dir jetzt irgendwie da was für Isinga komplex zusammenskriptest noch, wenn es halt schon out of the box funktioniert. Ne?
Also im Grunde hast du dann so die Basissachen im Isinga drin und wenn es spezifischer wird, werden dann einfach die spezialisierten Tools da genutzt.
Genau, ja.
Okay.
Halt das, was halt auch wirklich richtig kritisch ist, das ist halt im Isinga drin, damit es halt die Kollegen einfach auf jeden Fall auch sehen. So. Und ja, genau.
Wenn die Kaffeemaschine vom Chef neue Brunnen braucht, dann wird auch erstmal.
Das wäre noch was man mit integrieren könnte, ja. Das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Habe ich aber schon mal überlegt, ob man nicht wir haben halt so Meeting Points bei uns, ob man nicht die Kaffeemaschinen noch irgendwie
vernetzen
mit integrieren
kann.
Ja, genau.
Ja, ich meine, wieso nicht, ne? Also.
Wäre schon schick zu sehen.
Doch heutzutage ist das doch alles nicht mehr so schwierig, ne? Ich meine, früher hatte man noch eine Webcam, die auf die Kaffeemaschine gerichtet ist, um zu gucken, ob da noch was drin ist, damit man da schnell hinlaufen kann, aber warum nicht direkt Wasser und Bohnenfüllstand
wäre eigentlich mal ein Projekt, was man starten
kannst du dann direkt bei uns, kannst du dann direkt plotten, Verlauf und
wäre schon schön. Kannst du mal nachdenken.
Ich hatte gerade eben noch was, was du hier ja auch als Notiz noch so reingeschrieben hast, die K-Fälle.
Genau, das ist auch immer so eine schöne Sache. K-Fälle wie Katastrophenfälle.
Mhm.
Wenn man halt so ein Rechenzentrum betreibt und wir haben ja zwei Stück, in der Theorie kann eins wegfallen und das andere übernimmt.
Also so auch räumlich getrennt.
Ist komplett räumlich getrennt, ja. Also das eine
Beide in Köln.
Beide in Köln, aber beide am anderen Ende von Köln halt.
Achso, ja, gut, immerhin. Ich dachte so, einmal gegenüber der Straße.
Das war früher so und dann haben wir jetzt vor ein paar Jahren doch am anderen Ende von Köln noch ein das komplett nochmal groß
so,
aufgezogen.
So ist das dann, genau.
Ja.
So, ja,
ja, und das, ja, da muss man natürlich auch mal durchgehen, so, wenn jetzt wirklich mal eins ausfällt, ist das denn auch alles so aufgebaut, dass das andere Rechenzentrum dann trotzdem alles abfangen kann?
Wie? Ne? Also komplett auf allen Ebenen.
Ja. Ne? Also es ist schon ziemlich komplex und dazu gibt es halt öfters mal dann Termine für die Vorgesetzten bei uns, die sich dann zusammensetzen und mal so theoretisch durchspinnen. Jetzt ganz abstrakt gesagt, irgendwie der Rhein wird komplett überflutet, weil das Rechenzentrum steht relativ nah am Rhein, so und säuft das Rechenzentrum ab. Oder
typischer Katastrophenfall ist ja Bagger, baggert Loch und
oder das und die Internetleitung ist komplett weg. Da sind wir momentan dabei, noch eine zweite getrennte Leitung von einem anderen ISP zu nehmen, dass du auch wirklich nicht von einem abhängig bist. Oder dir bricht halt Feuer im Rechenzentrum aus oder so, ne? Und dir brennt das komplette Rechenzentrum ab. So. Dann musst du halt auch überlegen, wie kommunizieren die Mitarbeiter denn dann noch miteinander? Läuft denn dann noch irgendwie, ist dein Mailing noch da? Geht die Telefonie noch? Wie kannst du deine Mitarbeiter irgendwie noch organisieren, dass du das wieder aufbaust? Also alles, was du so an Grundinfrastruktur brauchst, ist das durch das andere Rechenzentrum noch abgedeckt? Und da hat man dann öfters doch mal festgestellt, dafür sind diese Sachen ja da, diese Szenarien, dass man die mal wirklich von Grund auf durchspielt und dann auch feststellt, okay, hier ist noch Handlungsbedarf.
Also eine Menge Komplexität, auch ja, auf allen Ebenen drin. Ne? Also
ja.
Allein schon so Sachen wie, ja, das eine Rechenzentrum ist weg, das ist zum Beispiel eine gute Frage, die ich mir da jetzt stelle. Wie macht ihr das denn, wenn da jetzt, also habt ihr da, wie nennt man das, wenn jetzt ja jemand irgendwie, keine Ahnung, eine Verbindung hat oder sowas oder da irgendwie eine Anfrage stellt, dann
merkt der eine ist nicht da, also gehe ich auf den
Backup-Server. Das macht er tatsächlich darauf. Wir machen jetzt nicht irgendwie irgendwelche BGP-Routing-Änderungen oder irgendwas, um
Es ist so konzipiert, dass es automatisiert dann halt umschwenkt. Ne? Wenn das nicht erreichbar, dann geh auf Fallback oder es ist automatisch schon eine Lastverteilung und wenn der Server nicht da ist, dann fällt die Lastverteilung zwar weg, aber es läuft halt dann im anderen Rechenzentrum weiter. Da gibt es halt unterschiedliche Modelle, die wir da haben. Ja. Aber es ist schon so ausgelegt, dass es redundant ist, ohne dass du händisch eingreifen musst.
Das heißt, ihr macht dann auch die ganzen, die kritischen Sachen werden ja dann sicherlich in so einem Hot-Standby wahrscheinlich dann laufen. Das heißt, also dann auch so komplette Synchronisation von der Virtualisierung zwischen den Rechenzentren.
Ja. Also wir haben die ESX-Cluster immer gespiegelt in beiden Rechenzentren stehen.
Inklusive Storage und da brauchen wir wahrscheinlich auch eine ganz schön dicke Leitung für, oder?
Ja.
Um
so zu machen, ne?
Wobei das in Köln wahrscheinlich auch relativ einfach ist, da sich ein paar Fibers zu mieten. Aber trotzdem schon.
Stehen beide in Köln oder was? Beide Rechenzentren?
Ja, beide. Also eins halt bei uns, wo wir tatsächlich arbeiten in Deutz und eins am anderen Ende von Köln noch. Also dann linksrheinisch, ja. Genau.
Weißt du, was da für eine Bandbreite zwischen liegt?
Kann ich nicht genau sagen, nein. Okay. Da haben wir wieder ein Netzwerkteam für. Ich könnte jetzt raten, aber wahrscheinlich liege ich falsch.
Aber da wird so ein bisschen.
Aber du kriegst halt, also ne, über so einen Strang Glasfaser kriegst du ja zig.
Da geht ein bisschen was drüber.
10 Gigabits drüber, das ist relativ einfach. Und wie gesagt, also wenn du halt in der Großstadt bist, wo du schon Infrastruktur hast, dann ist das normalerweise halt dann relativ einfach, das dann auch zu bekommen. Die Leitung, die du dann auch selber beleuchten kannst. Dann.
Also hätte mich jetzt nur die reine Zahl interessiert.
Ja, viele, große Zahl, viele Nullen.
Ja, genau.
Bits.
Pro Sekunde.
Bits pro Sekunde, genau. Schon ein bisschen andere Welt, ne? Als so mit
Cup Deploy. Zwei Server wird irgendwas von Git ausgecheckt.
Ja, manchmal wünsche ich mir auch, dass es so einfach sein kann, ne? Also wenn ich das halt bei anderen sehe, wie schnell man mal sowas aufbauen kann, ohne diese langen Prozesse zu haben und ohne die Vorgaben haben zu müssen.
Kannst auch nur machen, wenn das scheißegal ist, wenn dann irgendwann mal was nicht funktioniert oder wenn es dann mal 5 Minuten offline ist oder so. Ansonsten wird das halt immer schnell aufwendig.
Wenn da halt auch die Anforderungen an Ausfallsicherheit sind, das geht dann immer noch wahrscheinlich einfacher als in dem Scope, in den du jetzt da hast, weil dann halt auch möglicherweise diese SLAs nicht notwendig sind und man nicht Dienstleister ist in dem Maße. Aber irgendwann hört auch das auf.
Das lohnt sich auch erst ab einer bestimmten Ebene, ne? Also da wird ja nicht jeder. Also in Anführungsstrichen, nicht jeder Shop wird jetzt hier in mehr als einem Rechenzentrum irgendwie Hosting haben wollen, somit komplett Failover und
Ja, das haben wir nicht für alle.
Five Nines oder so, das, ja, macht halt, also das kann ja keiner bezahlen.
Ja, genau.
Das,
also, und also abgesehen von der Hardware kann das keiner bezahlen, auch dass das die Leute, die das überhaupt können,
kann genau, ja Personal, bezahlen. Infrastruktur, Prozesse, das ist ja nicht nur Hardware, die du, ist ja nicht nur nochmal ein 50-Euro-Server, den du irgendwo mieten musst.
Genau.
Da kommt ja ganz, ganz viel noch dazu. Und es macht dich natürlich halt auch unflexibler, ne? Also wenn du halt mehr auf viele Server und sogar in mehreren Rechenzentren da irgendwie dann Zeug halt ausrollen muss oder mal eben was fixen muss, das geht's dann halt, wird dann auch alles ein bisschen langsamer, ne?
Mhm. Naja, und du bist halt von anderen, also bei uns bist du sehr stark auch von anderen Teams abhängig. So, wenn ich ein Deployment kriege, dann muss da entsprechend zu dem Deployment auch ein Datenbankdump eingespielt werden. Den kann ich aber nicht einspielen, weil ich nichts
Datenbankteam. Da gibt es ein DBA für.
Genau, da gibt es dann das Datenbankteam für. Und dann müssen die das aber auch machen und dann kann ich erst weitermachen, wenn der Dump auch da ist, weil sonst funktioniert ist das Schemata leer und dann kommt die Anwendung nicht hoch.
Ja, klar.
Sowas, ne?
Also Deployment ist nicht einfach so, ruft einer an, SI, kannst du mal durchdeployen, sondern ist das dann muss halt entsprechend aufwendig geplant
also
sein.
Ja. Ich kriege das halt vorher angekündigt, es gibt ja dann Projektpläne, ne? So Paketlieferung 2 am Tag XY, so ja. Halte ich dann bereit, dann musst du halt da auch vor Ort sein.
Okay, aber alle anderen Teams sind dann entsprechend auch informiert, genau. Dass da Aktionen von ihnen notwendig sind.
Genau, und dann musst du halt schnell, ja, sind halt bei uns kurze Dienstwege, ne? Gehst halt ein paar Büros weiter und dann sitzen die dann auch, ne? Kannst halt kurz nach oder anrufen, das ist halt kein Problem.
Das ist schon
cool. Aber das muss ist halt eine Abhängigkeit.
Das dann. Muss aber auf jeden Fall auch eng abgestimmt sein, ne? Weil wenn du jetzt, was weiß ich, irgendwelche Schemaänderungen in deiner Datenbank irgendwie hast und du währenddessen also darauf warten musst, bevor das durch ist oder bevor irgendwie Daten geändert sind, dann kannst du erst also
genau,
vorher
stoppen.
Genau, ich
muss stoppen, das mit dem DBA-Team abstimmen, ja.
Ist das dann deine Verantwortung? Also kommt der Kunde, redet mit dir und sagt, ich brauche ein Deployment und du hast die Verantwortung, alle anderen Leute dann in ein Boot zu holen oder kommunizierst du das nach oben, was gemacht werden muss und die kümmern sich um die Koordination?
In Wirklichkeit ist es so, dass wir da zwischen Kunden und mir zum Glück eine Schicht dazwischen haben.
Zum Glück. Ah, Kunde.
Das nennt sich bei uns das Produktmanagement.
Ja.
Die reden dann auch mit dem Kunden und machen die Termine aus und reden auch mit den externen Entwicklungsfirmen.
Und auch mit dir?
Genau, also sie sind so der Kommunikationsknotenpunkt für alle. Die wissen, wann, was, wie, wo, von wem gemacht werden muss.
Okay.
Und die geben das dann in die Infrastruktur weiter. So, das heißt dann, wir müssen dann aber intern in der Infrastruktur halt managen. Wir wissen jetzt, an dem Tag kommt das. Und ich muss dann trotzdem mit den DBA und den SAP-Leuten abstimmen.
Ah, okay.
Okay, jetzt ist die Lieferung da. Ich brauche jetzt im SAP den User, der auf den Webservice berechtigt ist. Das mache ich dann.
Die Koordination dann
genau,
auf der Ebene.
Momentan koordiniere ich das, ja.
Also auch beliebig komplex wird das.
Ja.
Im Grunde.
Ja.
Mit wem man da alles reden muss und wem.
Okay. Das ist halt auch spannend dann bei bestimmten Systemwartungen oder so. Ne? Wenn das Datenbanksystem gepatcht wird, dann muss ich ja eigentlich gucken, dass meine Anwendung dann nicht ausrastet, weil die Datenbank nicht mehr da ist.
Ja.
So, ne? Dann muss ich das halt auch melden, dass das zu dem Zeitpunkt nicht zur Verfügung steht. Dasselbe gilt, wenn das SAP-System und die Webservices da gepatcht werden. Und das ist halt jetzt, genau, ja, Geschäftspartner und so Späße, ja. Und das ist halt nur eine Anwendung. Also diese Schnittstellen bei Systemwartung sind immer total spannend, weil dann meldet ein Team, hey, wir müssen hier einen SAN-Switch booten.
Ja.
Ja, was hat das für Konsequenzen? Welche ist das redundant ausgelegt? Ja, dann in der Theorie passiert da nichts.
Ich sage trotzdem allen Bescheid.
Sollte passen,
TM. Genau. Und wir müssen dann Firmware-Update machen, so.
Ja.
Ne?
Und
wir booten
nur ein paar
die
Minuten.
Aber nacheinander. So. Was denn, wenn der eine nicht mehr hochkommt? Was denn, wenn beide nicht mehr hochkommen? Ah, ihr macht das ja nacheinander. Okay, sollte nichts passieren. Aber wenn was passiert, was hängen denn für Server dahinter? Ja. Ah, da hängt ein Blade hinter. Welche Server sind denn auf diesem Blade drauf?
Ja.
Ah, okay, die Server sind da drauf. Welchem Team gehören die? Welche Anwendungen laufen auf diesen Servern? Und wohin haben diese Serverschnittstellen eventuell zu anderen Datenbanken?
Okay.
Also du musst es halt so komplex weiterspinnen, dass wenn was ausfällt, du auch weißt, welche Systeme im Hintergrund davon betroffen sein können.
Schafft
und das,
das
ist nicht nur der Server, der dahinter hängt.
Schafft man das dann in der Regel wirklich so mit Zero Downtime, so ohne, dass das jemand bemerkt, so größere Änderungen zu machen an so einem Ausrolltag oder so einem
Patch Day? Also wir melden das über unser Service Center, die den First Level Support machen, die melden auch an die Kunden raus, wir haben jetzt Systemwartung. Es kann eventuell bei bestimmten Systemen zu kurzzeitigen Ausfällen im Zeitraum von kommen. Das wird gemeldet und manchmal haben wir auch zugelassene Downtimes, wo das wirklich mit dem Kunden vereinbart ist. Ihr dürft die Systeme runterfahren. Und bisher hat das verhältnismäßig gut geklappt, dass das manchmal Kleinigkeiten intern so, wo dann eine kleine Absprache fehlte, aber an und für sich. Wir haben halt vor diesen Systemwartungen, fangen wir 3-4 Wochen vorher an, einmal die Woche uns, aus jedem Team sitzt dann einer zusammen, das ist dann die Vorbesprechung und dann wird dann so gemeldet und dann gibt man halt so schöne Excel-Listen durch. Das ist auch so sehr beliebt bei uns, Excel-Listen. Und dann wird halt geguckt, welches Team macht was und welches andere Team kann davon eventuell beeinflusst sein. Und derjenige, der bei dieser Besprechung dabei war, zum Beispiel bei mir im Team, übernehme ich halt das Team-Dispatching. Das heißt, ich melde von meinem Team, was wird gemacht bei uns.
Ja.
Und ich melde an mein Team, was wird von den anderen gemacht. Und wo könnte es eventuell zu Konflikten kommen? Und wenn da was konkret konflikten könnte, bringe ich dann diese beiden Leute zusammen, die eventuell mal drüber reden sollten, was sie da tun an der Systemwartung.
Okay. Ja. Aber das heißt, ihr habt da jetzt keinen, also nicht irgendwo ein Interface, wo man sagt, ich muss hier SAN-Switch machen und dann propagiert das so durch so ein Systemlämpchen blinken irgendwo, das und das ist betroffen.
Wenn du da sowas kennst, was das kann, ich wäre so glücklich.
Okay, das heißt, ihr müsst das echt so in vielen Gesprächen und Abgleich von
Listen. Leider habe ich da noch nichts gefunden.
Ich glaube, da sind die Files gerade einfach zu groß, das kriegst du, das in Software abzubilden.
Das wäre halt geil, ne?
Ich muss den SAN-Switch ändern.
Das wäre ein Traum, ne? Wenn wir das hätten. Das wäre so schön. Aber habe ich leider noch nichts gefunden, was die Komplexität abbildet. Ja,
das ist wahrscheinlich das Problem.
Du hast einfach viel zu viele Freiheitsgrade da drin. Ne?
Ja, ja, also klar.
Vor allem dann verschiedene Lösungsmöglichkeiten für bestimmte Probleme. Und das wäre ja eine Software, wo du ja nicht nur Technik abbilden musst, da musst du ja auch Vertragswerke abbilden und
nicht mal die Lösung von Problemen muss da ja drin sein, sondern eigentlich nur, also erstmal nur die Abhängigkeiten wäre ja schon mal ein Gewinn. Ne?
Ja. Und du hast halt auf einem Datenbankserver mehrere Schemata an X Server, die dann eventuell gleichzeitig gepatcht werden können oder nicht. Dann gibt es eventuell Shutdown-Skripte dafür, die Services, wenn du die Datenbank runterfährst, auch die Services auf den Servern stoppen, aber wenn du gleichzeitig den Server schon runtergefahren hast, dann geht das Shutdown-Skript nicht.
Okay.
Deswegen, ja, ich glaube, das ist.
Muss halt manuell machen, ne?
Stinken.
Gut. Ja. Aber vielleicht gibt es ja da irgendwann mal was. Oder vielleicht gibt es auch jetzt schon was und ich kenne es einfach noch nicht. So.
Ah, gibt es aber schon irgendwie Enterprise-Software für.
Aber bei dem SAP. Thema gerade. wie ist das denn so? Macht ihr euch selber Tools so für den internen Gebrauch? Schreibt ihr euch da irgendwelche Sachen zusammen, die ihr nutzt, um Prozesse zu erleichtern? Oder findet das im Grunde nicht statt?
Du meinst außer Excel?
Genau, also von dieser Excel-Hölle will man auch endlich mal weg, was auch langsam Zeit wird. Weil
das kann man doch schon alles im Confluence abbilden, oder?
Genau, wir haben jetzt ein Confluence.
Genau.
Also nicht alles, aber wir haben tatsächlich jetzt vor einiger Zeit ein Confluence aufgesetzt bei uns, was auch jetzt intern als Wiki und als Blog, als Newsportal und so für die Teams und auch übergreifend genutzt wird. Mhm. Das soll auch viel davon ablösen. Das kannst du ja auch schön irgendwie mit Jira dann verknüpfen.
Ja, ja.
Ist ja alles Haus Atlassian. Ja,
da schwärmt ja der Basch auch mal von, ne? Wenn er dann irgendwie Seiten pflegt und die dann automatisch gesynkt sind mit anderen Seiten.
Ja, das habe ich ja auch. Also bei Eckcloud war das ja auch. Also der Otto kannte sich da ja auch ziemlich gut mit aus. Da kannst du ja dir irgendwie dann auch Seiten skripten, wo eigentlich, also die Wiki-Seite ist im Grunde eine App, die da irgendwie läuft und sich Gott weiß, wo er Daten zusammenzieht.
Ja.
Da geht schon, glaube ich, einiges.
Das ist auch in die Richtung, wo wir jetzt gedacht haben, eventuell sowas, so eine Komplexität abbilden zu können.
Okay, also das heißt dann jetzt nicht unbedingt, jeder schreibt sich irgendwelche Perl, Ruby oder Sternchen-Skripte, sondern ihr habt jetzt halt das Confluence und da werdet ihr dann viel Custom für euch schaffen wahrscheinlich.
Ja.
Okay, cool. Das ist interessant. Beispiel.
Also klar hast du halt für dich intern auch deine eigenen kleinen Skripte, aber jetzt kein komplexes System, was irgendwie dir ein Management übernimmt oder so.
Ja, okay.
Dann nehmen wir dann schon fertige Sachen. Also teilweise erweitern Kollegen irgendwie die Schnittstelle. Wir haben halt so ein OwnCloud bei uns, das wir hosten. Und dann, dass du halt dem Kunden so eine Schnittstelle anbietest mit einem Token oder so. Und dann hat er in dem Token ist dann hinterlegt, wie viele User er damit automatisiert anmelden kann, dann übergibt er nur den Token und dann hat er das so, Frontend dann noch, hat so Kleinigkeiten, ne, was dir halt das Leben erleichtert, damit du nicht jedes Mal eine E-Mail von ihm bekommst und du musst es dann anlegen.
Okay.
Sowas. Aber nichts wirklich Komplexes Management-Software oder so.
Ne? Okay. Ja, aber so ein Confluence kann ja auch beliebig komplex werden.
Ja. Und groß und viele Log-Dateien schreiben und das war Log vollschreiben. Ja.
Ah, okay. Mhm. Heißt das, du bist für den Betrieb von dem Confluence mitverantwortlich?
Ja. Ist auch Java-Software, oder?
Ja. Also JBoss, SC-JBoss hier bitte.
Nee, da mache ich die Vertretung nur. Das mache ich hauptsächlich, also primär macht das ein Kollege von mir und ich muss das vertreten, wenn er nicht da ist. Genau.
Okay. Macht ihr eigentlich Git an oder nur SVN oder alles Mögliche und auch Mercurial?
Ja.
Auch Mischwarenladen?
Ich habe jetzt angefangen, mal ein GitLab bei uns einzuführen, weil ich das einfach, also bisher haben wir halt so ein SVN gehabt, auch die oben bei uns in der Entwicklungsabteilung machen das alles über SVN. Ich habe jetzt aber intern mal das GitLab aufgesetzt und mal die Projekte, die ich jetzt da nutze, auch, also die Lieferungen, die ich von denen kriege, halt einfach da auch mit einzufügen.
Ah, okay.
Wie heißt das nochmal?
GitHub Enterprise
heißt das? Nein, das von Atlassian.
Stash.
Stash, ah ja, genau.
Stash?
Stash ist das, okay, ist das Konkurrenzprodukt von Atlassian zu GitHub Enterprise.
Aha.
Ich habe keine Ahnung, aber ich würde mal vermuten, dass da wahrscheinlich dann auch ähnliche Integrationen
zu, ja, vollständig,
zu Jira und
Confluence. Also deren Verkaufsargument ist, also grundsätzlich, wenn das scheint ja so, als ob ihr sowieso Geld ohne Ende für alles Mögliche ausgibt. Also ne, auch so ein VMware ESX kostet ja signifikant Geld.
Ja, und man muss halt begründen können, warum wir es haben. Ich will das Spielzeug XY. Genau. Ja, warum denn? Ja, ich brauche das für, okay. Also jetzt einfach gesagt.
Ist auf jeden Fall jetzt mal aus dem Bauch raus meine Empfehlung, entweder Stash oder GitHub Enterprise, weil GitLab das ist
auf
halt
Auf Dauer dann nicht
so. Ja, du musst das halt selber betreiben und tun. Ja.
Also ist halt bei mir momentan der Forschung und Entwicklung drin.
So. Ja,
ich
mache
das für meine eigenen Projekte intern, da kann ich halt, wie du ja auch schon gesagt hast, machen, was ich möchte mit, Hauptsache das Endprodukt läuft. Aber kann gut sein, dass ich auf Dauer Spiecher nicht noch damit. Also bisher läuft das ganz gut.
Also hier, ne? Atlassian Enterprise for Stash, wo man das so rum heißt. Also es gibt ja wohl einmal gehostet.
Ja, ja.
Einmal, also genau. Ach nee, das ist sogar One-Time sogar.
Ja, also die haben zwei Verkaufsargumente. Das erste ist, es ist nicht Bitbucket umgebrandet. Also Bitbucket ist ja der GitHub-Klon von Atlassian. Und Stash ist halt komplett eigene Codebase.
Ja.
Das verkaufen sie als Vorteil. Und sie sind halt signifikant günstiger als GitHub Enterprise.
Mhm.
Genau, also es kostet nämlich wohl einmalig pro User was? Ne?
Mhm.
Wenn ich das richtig sehe. Also hier 10 User, $10 und irgendwie bis 500 User, also 100 bis 500 irgendwie 12.000 oder so. Und dann gibt's das nochmal, dann gibt's aber dann nochmal das nochmal als Enterprise, nochmal, wo du dann wohl, das ist wahrscheinlich dann eher eine Subscription dann, ne? So mit 24/7 Phone Support und so, das ging schon sehr nach, ja gut, aber ich meine $16.000, ich weiß, wie gesagt, ich kann jetzt nicht so gut lesen, ob das jetzt hier auf Jahr oder was das jetzt ist, aber ich würde es mal vermuten.
Mhm.
Es ist auf jeden Fall günstiger als
Ja, genau, das ist also hier, wir hatten auch irgendwann mal, haben wir nochmal mit einem gequatscht, irgendwo bei irgendeinem Bier, der von Atlassian.
Bei
irgendeinem DevHouse oder so. Genau, und deren Integration ist natürlich, in die anderen Produkte von denen
kann man sich vorstellen, wie gut.
Also die integrieren sich ja insgesamt ziemlich gut eigentlich.
Mhm.
Ach, genau, es gibt dann noch Jira, dann gibt es noch Crucible, das ist ein Peer-Review-Tool.
Mhm.
Und dann gibt es noch Bamboo, das Continuous Integration System dazu.
Mhm.
Das kann man sich gerade bei in einem Atlassian Store, wenn man Stash mal hier anklickt, dass man das haben möchte. Direkt so, ja, hier optional.
Kunden, die das gekauft haben.
Genau, choose optional product, und dann kann man sich halt direkt noch das passende Jira für die gleichen Nutzerzahlen noch so dazu klicken. Dann kann man sich noch Maintenance noch dazu klicken.
Oh, die haben auch schon das eine oder andere richtig gemacht, möglicherweise.
Genau. Mhm. Ja, also wenn ihr da halt sowieso gerade, also wenn ihr so eh schon Jira benutzt und jetzt irgendwie Confluence einführt, ist das ja vielleicht dann aus der Integrationssicht halt gar nicht so blöd, das halt auch noch mitzunehmen.
Mhm.
Weil so ein selber Hosten von
Also ich weiß halt nicht, wie groß das Bedürfnis bei uns intern tatsächlich ist, das zu machen. Also für mich ist das groß, ich will das machen.
Mhm.
So, ich habe das Bedürfnis, so ein Git zu nutzen oder auch über GitLab dann. Und ich weiß halt nicht, ob das rundum für die ganze Infrastruktur relevant wäre oder ob man das dann auch bei uns in die Entwicklung kippen würde oder ob die sagen, unser SVN ist gut, läuft doch.
Aber ich glaube, Stash kann doch auch SVN, oder? Also die können ja, glaube ich, meine, die können nicht nur,
nur Git Repository Management. Also Bitbucket kann auch Mercurial, meine ich.
Und GitHub kann ja auch SVN, also so.
GitHub, nein, die haben keinen SVN-Support mehr.
Nicht mehr?
Die haben ja schon lange gekippt.
Bist du sicher? Ich meine, das geht noch.
Was?
Ja, also du kannst
importieren von SVN, ne?
Ja, genau. Es ging irgendwie einen Importer oder irgendwas ging nicht mehr. Aber ansonsten ist SVN-Support, glaube ich, schon noch da. Also ich... Dünnes Eis war ja schon lange nicht mehr benutzt, aber es sollte schon gehen. Und ich glaube, so auch in der Enterprise-Welt ist das auch wahrscheinlich noch... Da kannst du froh sein, wenn du schon SVN hast. Weißt du? Wenn du noch... sag ich es einfach mal so.
Ja, manchmal kannst du froh sein, dass du auf dem Softwarestand oder ja auf der Version bist, die vor 3-4 Jahren mal aktuell war.
Ja.
So, und
ja,
nicht auf was 10 Jahre alt ist oder noch älter.
Ja. Okay, naja, auf jeden Fall, das ist möglicherweise, also fand ich auf jeden Fall, bei iCloud hatte man GitHub Enterprise und das war grandios, also auch so vom, also ist einfach vom Funktionsumfang her halt überhaupt nicht zu vergleichen mit dem GitLab.
Mhm.
Nee. Auch vom Update her ist ja, halt, da kommt halt eine E-Mail, wo der Sven geschrieben hat, hier, ich mach mal GitHub Enterprise fertig, jetzt neue Version, und dann startet er halt die virtuelle Maschine irgendwie durch und dann ist halt alles wieder gut.
Cool. Genau, dann irgendwie per Drag and Drop das Lizenzfile in den Browser reindroppen.
Ja, und das ist schon ziemlich abgefahren, was die da gebaut haben. Und das wird bei Stash nicht anders sein.
Ja.
Weil auch das Confluence war nämlich auch immer total geil, die Aktualisierung.
Ja, das ist halt darauf ausgelegt.
So einen halben Arschbacke gemacht. Ne? Das war halt irgendwie
will man das als Admin ja auch haben.
Ja, genau.
Eigentlich bist du als Admin ja faul. So, ne?
Ja. Du hast ja schon genug zu tun mit Projekthosting und Kundenhosting und so. Da willst du dann nicht auch noch die eigenen Tools sich da, willst du dann nicht noch stundenlang mit so einem GitLab rumschlagen, weil irgendwo gerade was kaputt gegangen ist.
Genau, und die Library jetzt mit der Version nicht kompatibel.
Genau, und so. weil das Ruby 1.8.7 auf dem Red Hat dummerweise halt nicht gut arbeitet mit dem, mit dem fancy neuen Scheiß, den die Ruby-Leute immer haben wollen.
Genau.
Na, eigentlich willst du faul sein, so, ne? Aber um faul zu sein, musst du halt einmal clever dir das aufbauen.
Genau.
So, ne?
Genau.
Deswegen muss ich halt jetzt auch Know-how und Zeit reinstecken, diese Puppet-Landschaft aufzubauen und in der Hoffnung, dass ich dann später für die weiteren Lieferungen, die bis 2015 kommen, einfach sagen kann, ja, danke, fertig. Ja,
läuft.
Ja, das wäre halt schon.
Und dann macht die erst ihre Bürotür zu und eigentlich zockt sie die ganze Zeit 48 und macht ab und zu nur mal so, startet mal so ein paar Skripte und alles an.
Das wäre das, wo ich hin möchte.
Aber ich meine, klar, das ist natürlich das Ziel, aber ich glaube, das ist eine Illusion, dass man dadurch tatsächlich faul wird, ne? Weil die Arbeit, die du jetzt mit, wie heißt das, Turnschuhadministration?
Ja, ich habe es Turnschuhadministration.
Ja, doch, der Begriff kommt mir aber bekannt vor. Also ob du halt das machst und dich damit halt beschäftigst oder ob du versuchst, das abzuschaffen, aber den gleichen Aufwand dann letzten Endes in die Pflege deiner Automatisierung steckst, ob man dann, also du kriegst dich auf jeden Fall immer beschäftigt. Die Qualität wird halt auf jeden Fall besser.
Wie hat der Basch gesagt? Läuft's noch oder automatisierst du schon?
Ja, genau. Aber das ist natürlich ein anhaltender Prozess und also du bist ja da nicht fertig.
Ja, ja, klar, aber
also immer, es gibt immer noch was zu verbessern.
Ich habe trotzdem die Hoffnung, dass es dann dieses Automatisierungstool mir doch dann so hilft, dass ich erstmal weniger Fehler mache.
Ja,
ich sag
ja, die Qualität steigt
auf jeden Fall. Genau.
Reproduzierbarkeit wird einfach besser.
Ja, und Stress, ne? Also du hast ja nicht, jetzt muss ich hier was jetzt nochmal. Sondern kannst
und
das
halt nicht, ich will halt nicht 10-mal dasselbe machen müssen.
Naja, genau, weil dadurch macht man halt Fehler.
Ne? Du machst Fehler und es ist halt stumpf. Also es ist halt nicht herausfordernd, sondern es ist halt einfach nur Monkey See, Monkey Do und jetzt hier nochmal und nochmal und nochmal.
Dafür hat man ja das Cluster-Shape, um das einfach dann
alle
Applications aber gleichzeitig zu töten.
Richtig.
Und nicht erst nacheinander.
Das kannst du mit dem John, also mit diesem JBoss Operation Network auch machen. Also Gruppen definieren und sagen, und dieses Deployment jetzt auf diese Gruppe.
Sogar per Mausklick wahrscheinlich.
Ja,
dann, ne?
Per Mausklick. Über die Web-Oberfläche. Ja.
Tja, muss man halt dummerweise trotzdem wissen, was man tut. Ne?
Ja. Tja, ne, aber hier, es war doch vor ein paar Folgen in der Freakshow, der Huckel hatte sich da auch so eine ganze Reihe von seinen FreeBSD-Maschinen zerstört, aber glücklicherweise ZSH-Snapshotting.
Ja. Genau. Ja.
Hauptsache, man hat immer noch ein Hintertürchen offen, was man dann nutzen kann.
Ja, also du solltest halt sowieso dafür sorgen, dass du für deine Server ein regelmäßiges Backup hast und vor allem das Backup lang genug aufbewahrst. Ne?
Ja.
Also, das schon.
Und das Backup regelmäßig testen.
Das ist auch eine interessante Sache. Ja, das Backup ist da, aber Recovery.
Ah.
Ups.
Moment, jetzt muss ich
sagen. Sind denn alle archivierten Backups 0 Bytes groß? Das ist aber.
Also den Hinweis kann man auch nochmal geben, ne? Also auch den Restore mal testen.
Ja.
Oder
das kann man mit auf die Nase fallen.
Was ich auch schon gesehen hatte, weißt du, so ein selbstgefrickeltes Backup-System. Das ist natürlich, weil das
System ein bisschen
paranoid war, natürlich alles gekryptet und irgendwo zu so einem Remote-Ding verschoben. Ne? Und als man dann mal was recovern musste, also asymmetrisch verschlüsselt, also mit GPG wahrscheinlich, ist ihm dann aufgefallen, dass er weiß nicht mehr, wo der Key ist. Ups. Also, ne, immer schön alles verschlüsselt lassen auf dem Server, ne, mit irgendeinem Key-Pair, um das den Private Key irgendwie nicht mehr gefunden. Und dann halt dann Gigabytes und Gigabytes von Datenbank-Dumps der letzten Jahre halt einfach nur noch random Noise, weil es nicht mehr. Das war schon echt geil. Und das ist halt, also, ne, also Recovery muss man halt testen, ne?
Auf jeden Fall.
Wie ist das denn bei euch? Ihr testet wahrscheinlich Recovery bei euch?
Ja.
Ist das dann auch in so einen Prozess gegossen und regelmäßig sitzt ihr da und spielt Backups ein und testet das durch?
Wir haben dafür mal wieder ein eigenes Team.
Ah, okay.
Das Backup-Team.
Genau, wir haben das SAN-Backup-Team. Die machen bei uns die SAN-Landschaft, das NAS und die ganzen Backup-Sachen.
Okay, das
und
heißt, die...
Denen schickst du dann ein Datenblatt zu. Hier ist mal, ich habe einen neuen Server, ich würde den gerne sichern. Wöchentlich, monatlich, jährlich.
Okay.
Und ihr solltet das Backup bitte so lange aufbewahren.
Ja.
Und wenn ein Backup fehlschlägt, was ja mal passieren kann,
ja,
dann benachrichtigt bitte Person XY und im Idealfall mich auch. So, und ja. Genau. Und
okay,
anhand dieses Datenblatt nehmen die dann und pflegen das in ihr Net-Backup-Software oder was auch immer sie da noch haben ein und passen das gewissen Policies an und dann läuft das in einer gewissen Policy mit. So, dann wird halt jeden Sonntag die Woche ein Full-Backup gemacht, dann kannst du online, offline sichern, je nachdem.
Okay.
Wenn du offline sichern willst, kannst du denen auch Skripte mitgeben oder kannst denen sagen, in dem Pfad liegt das Skript, was vor dem Offline-Sichern bitte ausgeführt werden soll, weil das fährt meine Systeme dann sauber runter, bevor ihr das wegzieht.
Ja, so konsistente Sachen, konsistente Snapshots, Datenbanksicherungen oder sowas
genau,
zu machen.
Genau, ja.
Aber das heißt, die machen in Anführungszeichen nur die Daten, die da rumfliegen und die Systeme an sich, werden die auch irgendwie, also die Red Hat Images, werden die irgendwie gesichert, wenn die Maschinen wegkacheln, kümmert sich dann dieses andere Team da drum?
Genau, das ist ja dann wieder VMware.
Ja.
Und da werden dann Snapshots angelegt.
Okay.
Und dann kannst du den Snapshot zurückspielen, genau.
Okay, das heißt also mehr, also es müssen die Daten gesichert werden und der Snapshot existiert. Wenn der Snapshot, also die aktuelle Maschine irgendwie fies wegbricht, keine Daten betroffen sind, dann rufst du einfach an und sagst, hier Jungs, ich brauche den Snapshot von gestern und dann läuft wieder alles.
Ja, das ist leider nicht so einfach, sondern wieder bei Prozessen, weil das ist ja ein Restore.
Ja.
Das ist ein Informationssicherheitsvorfall, weil du ja einen Restore machst.
Ja.
Das heißt, du musst ein Ticket aufmachen, das geht an unseren First-Level-Support. Du setzt, es ist ein Informationssicherheitsvorfall, schreibst rein, ich will den Restore haben.
Das machst du nachts um 3, wenn der Pager gegangen ist, ne?
Klar.
Und beide, also die alle Dinge weg sind, dann machst du erstmal ein Gyro-Ticket auf.
Genau.
Also
legst
so,
dich wieder hin.
So ist der Prozess. In Wirklichkeit sitzen die im Nachbarbüro, ich sage, ich brauche einen Restore, die sagen, ja, ich brauche dein Ticket dazu. Und die fangen halt schon mal an, aber ich mache das Ticket halt noch auf, weil es muss halt dokumentiert sein.
Ja, ja, so, okay, ne? Klar.
Aber meistens brauchst du einen Restore relativ schnell. So.
Ja,
ja, ja,
bevor
genau.
Du dann noch das Ticket
das
und
das
First Level Support muss das weiterleiten an Second Level, dann landet das dann irgendwann bei meinen Nachbarn, ne, im Büro,
ja,
wo ich es schon längst kommuniziert habe, aber es muss halt einfach dokumentiert
okay,
sein.
Okay, okay.
Macht ihr das auch auf, also dieses Recovery-Testing und Failover Testing halt auch auf anderer Ebene, also dass man mal von dem Testsystem mal, keine Ahnung, so ein Netzwerk von dem Switch aus dem Rack mal so das Kabel mal so rauszieht und mal guckt, ob denn so Failover, also so ein Chaos Monkey quasi.
Habe ich jetzt für meine Systeme noch nicht gemacht. Es kann sein, dass es Kollegen testen, so mit dem Netzwerkteam zusammen. Simulier doch mal oder nimm doch mal das.
Schreib das mal über Stromkabel oder.
Genau, ja, kannst du auch im System einfach, ne, Uplink wegnehmen und so und dann. ETH 0 down. Okay, ist dann doof, wenn du wieder draufkommen willst vielleicht, ne? Aber
ja. Nö, aber so, ja. So gibt ja so, also das hier den Chaos Monkey, da kennt man ja so vor allem von Netflix, die ja teilweise dann so komplette Availability Zones einfach ausschalten, also einfach irgendwie, keine Ahnung, einen bestimmten Anteil aller Frames einfach killen, um halt durch, also ich meine, so viel Redundanz und Automatisierung in ihrer Infrastruktur halt drin, die das dann halt dann kompensieren kann, aber sie machen das halt, also sie machen das ja sogar automatisiert, ne? Also die haben halt irgendwie so ein irgendwo so ein Daemon laufen, der halt so zufällig Dinge kaputt macht, um zu gucken, ob denn diese cool. Recovery-Rede wieder richtig
funktioniert. Das ist ziemlich abgefahren.
Das und, ich voll genau, gut. Und das, ich meine, das kann ja auch ziemlich viel kaputt machen.
Ne? Ja, also es gibt halt bestimmte Sachen, die sowohl die, wo es halt Zeitfenster dafür gibt. Mhm. Also die passieren nicht am Wochenende.
Und dann guckt dann auch jemand so mit einem Auge.
Ja, aber die sind drauf. Halt sehr groß, die Zeitfenster. Ne? Es ist nicht so, dass das dann steht, ja, jeden vierten Dienstag des Monats oder ersten Dienstag im Monat wird halt das so viel Uhr das und das gemacht. Und es sind wohl relativ große Zeiträume, wo das passiert. Und ein paar Sachen passieren halt nicht, also passieren halt nur während der Bürozeiten. Aber es gibt andere Sachen, die passieren immer.
Finde ich cool.
Und also, das Krasseste, halt was sie halt machen, ist halt, wie gesagt, so eine komplette, also Availability Zone heißt das halt bei AWS, was halt im Prinzip so ein Teil im Rechenzentrum halt eigentlich ist, wo halt irgendwie bestimmte Sachen redundant halt liegen, wo sie dann einfach so per Klick halt Dutzende Server einfach so wirklich hart killen oder Prozesse so mit Kill 9 einfach komplett abschießen, so ohne denen eine Möglichkeit zu geben, irgendwie sauber runterzufahren und so, um dann zu gucken, ob das halt noch läuft. Mhm. Dass man das halt nicht unbedingt in einem sagen wir mal, klassischen Unternehmensumfeld, der es mit den Produktionsmaschinen macht, kann ich mir ja gut vorstellen. Aber wenn ihr sowieso sowas wie Testsysteme habt oder so.
Ja, da gibt es wahrscheinlich noch Optimierungsbedarf. Das auch noch mal,
das ist auch Open Source, ne?
Die haben ja, genau, also ein Gorilla. Ist aber für AWS, ne? Also das ist jetzt kein generisches
System.
Okay. Naja, aber vom Prinzip her ist das jetzt nicht so sonderlich komplex, was da halt passiert. Ne? Ist halt auf verschiedenen Ebenen werden halt, es gibt einfach Skripte, die dann halt letzten Endes mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten in bestimmten Zeitfenstern halt ausgeführt werden, die dann halt ausreichend Macht haben.
Finde ich cool.
Und das ist halt, ich glaube, das ist halt dann halt nochmal eine ganz andere, also die machen das halt deswegen, weil sie sich halt zwingen wollen, diesen Betrieb halt wirklich komplett zu automatisieren, inklusive halt den weniger vorhersehbaren Fällen. Ne? Und das kannst du halt dann am besten, wenn das halt, also da wird halt jeden Tag irgendwas ausgemacht, irgendwelche teilweise einzelne Server mehrmals am Tag.
Ja, und dann fällt dir meistens auch erst
und wenn halt irgendwas
auf.
nicht ganz richtig funktioniert, weil, also, ne, Worst Case, da geht halt wirklich irgendwas kaputt. Und manchmal hast du halt dann nur irgendwelche Fehler, die da geworfen werden, aber es wird halt irgendwie dann kompensiert oder das Failover funktioniert halt doch irgendwie und dann ist das halt ein Anlass, um da dann daran auch zu arbeiten und das halt aus dem Weg zu räumen. Mhm. Also finde ich eigentlich immer.
Ja, vor allen Dingen, wenn du sagst und machst halt einige Sachen nur während der Bürozeiten, dann sind es halt Dinge, die du fixen kannst, als ne, wenn einfach während alle sich jetzt irgendwie House of Cards reinziehen wollen dann dem Klaus seine Verbindung gekappt wird. Genau. Das ist halt dann uncool.
Also sie machen, glaube ich, wie gesagt, sie machen zum Beispiel, meine ich halt, kein Rechenzentrum aus nachts um 3 am Samstag oder so. Das machen sie dann.
Ja, es ist schon nett, dass sie das nicht tun.
Das machen sie, glaube ich, nicht nur wegen Kunden, die dann Videos gucken, sondern halt vor allem wegen den Mitarbeitern, die dann potenziell Sachen fixen müssen. Und dann im Stress ausarten.
Ja, ja. Aber sicherlich auch wegen den Kunden.
Wahrscheinlich auch wegen den Kunden, ja. Aber wie gesagt, die haben, also wenn ich das richtig verstanden habe, hier so viel Redundanz da drin, dass die deployen ja auch permanent so. Und das ist schon, also das ist schon echt beeindruckend.
Ja. Aber dann nochmal zurück zu DLC. Das heißt, wenn dann so ein Snapshot eingespielt wird und du Konfiguration darauf machen musstest, die musst du dann nochmal machen, ne?
Das kommt drauf, also wenn jetzt ein Snapshot gestern Abend gemacht worden ist, über die Nacht ist die Maschine weg und ich spiele den Snapshot von gestern Abend ein, dann habe ich hoffentlich in der Nacht nicht gearbeitet und nichts konfiguriert.
Dann guckt die SE in die Changelogs und dann steht dann da ja genau drin, was der gemacht hat.
Ja, aber trotzdem, man muss es wieder ausführen. Ne? Also es könnte ja sein, dass die Zeit zwischen Absturz und Snapshot so lange ist und du hast zwischendurch was gemacht und
das ist dann doof, ja.
Genau.
Das
stimmt. Und aber wenn du dann jetzt bald Puppet hast, dann ist ja alles gut.
Genau, da will ich ja auch hin jetzt.
Na, cool, cool.
War ja schon schön.
Wie ist das eigentlich mit IPv6 bei euch?
Mach
doch nicht so doof.
Nee, so.
Ist in Planung.
Okay, Planung.
Nee, haben wir noch nicht aktiv.
Okay. Ja. Auch intern gar nicht?
Nee, noch nicht. Aber okay. Wir haben da Forschung und Entwicklungsstadium, dass das auch kommen soll, ja.
Nee, weil da fällt mir nämlich irgendwie eine.
Ich weiß, du zu Hause hast heute.
Nein, in irgendeinem CE mein Sohn war das.
Ja, genau, mein Sohn hat das konfiguriert, richtig.
Der hat die E-Mail an Netcolon geschrieben.
Richtig, ja. Geklickt und jetzt, wenn ich nach Hause komme, ist er nicht
Zukunft heute.
IPv6, genau. Zukunft möchte ich jetzt haben. Nee, ich erinnere mich an irgendein CE mit Clemens über so ein Zeug und da hat er nämlich erzählt von irgendwie größeren Rechenzentren, dass es halt ja manchmal problematisch ist, irgendwie noch ein paar IPs für irgendwelche neuen Server zu kriegen.
Mhm. Oder Publix,
so. Genau, das hätte mich jetzt noch interessiert, weil. Das ist ja schon was größeres Rechenzentrum, ja. Und wie weit ihr da jetzt mit IPv6 seid, weil das ja irgendwie, glaube ich, so ein paar Sachen einfacher macht, auch intern.
Auf jeden Fall wird es das tun. Also ich weiß, dass da ein paar Kollegen aus dem Netzwerkteam auch dran sind. Ja.
Okay, cool. Ja, ich glaube, bei so einer Landschaft das einzuführen ist schon mit den ganzen Abhängigkeiten da drin nicht so einfach.
Mhm. Ja, das kannst du nicht einfach nur eine E-Mail hinschreiben,
ja. Und dann jetzt an. Mach mal an.
Gut. Mach mal, ja. Okay. Lass mal die Schildkröte tanzen. Genau.
Genau. Die Schildkröte.
Naja, also es ist, also auch wenn ich, wenn es jetzt vielleicht so negativ klang mit den langen Prozessen und so, es ist schon auch unheimlich interessant. Also ich habe jetzt letzte Woche zum Beispiel so viel Neues gelernt, nochmal, wie die Backup-Jungs was machen, weil ich halt da, obwohl die halt im Gang sitzen, man hat halt auch nicht so viel Zeit, jetzt mit denen so intensiv über ihre Sachen zu reden, was sie machen.
Ja, klar.
Und wenn du dann halt konkret eine Anfrage hast, die ein bisschen komplexer ist, und du dann wirklich hingehen musst, wo ein Datenblatt nicht ausreicht, weil du eine Rückfrage hast, kann man das denn so machen? Macht das Sinn, diesen Server zu virtualisieren, wenn der so viel Plattenplatz hinten dran hat? Wie sieht das dann aus mit 800 Gigabyte da hinten dran? Und wenn ihr die sichern wollt, ist dann die Leitung zu, knallt euch das alles weg? Kann man das virtualisieren? Momentan ist es halt nicht und sowas. Und dann ist es total interessant zu erfahren, was die überhaupt so machen und was die so für Backup-Lösungen und sowas haben, wo ich auch, die haben mir dann Sachen erzählt und ich so, oh, und was bedeutet das und das? Also haben sie eine ganz neue Welt aufgetan, so, obwohl ich halt direkt neben denen sitze eigentlich. Aber es ist halt alles in sich schon so komplex und du kannst in jedes Thema so tief einsteigen, dass du von den anderen gar nicht die Zeit hast, so alles im Detail mitzubekommen.
Ja, klar.
Also jeder hat so sein Fachgebiet halt. Und
wie das halt so ist, ne?
Ja. Also es ist schon spannend, wenn man
mal in alle Bereiche langweilig
reinschauen kann.
Das ist, glaube ich, schon ziemlich spannend.
Ja.
Habt ihr dann auch irgendwie super. So personellen Wechsel zwischen den Teams oder ist das, also habt ihr da irgendwie so eine Kultur vom, dass man da mal
die Backup-Jungs müssen morgen bitte die JBoss-Sachen deployen?
Nein, ja, danke.
Also ganz so hart nicht vielleicht, aber
der Netzwerker muss jetzt First Level Support machen.
Ich überlege gerade, ob wir sowas haben.
Oder, na gut, vielleicht geht das nicht über alle Teams und alle Arten hinweg, aber.
Was wir mal hatten, war so eine Art Terminserie, so einmal im Monat, freitags nachmittags. Das ist ja so dann die Kultur, so Freitag ab 1 oder so, macht so. Jeder seins. Und dann haben wir halt also irgendwie einen Termin ab 14 Uhr dort hingelegt, einmal im Monat, wo ein Team eine Möglichkeit hatte, sich mal vorzustellen mit den Produkten, die sie haben. Und wenn man daran Interesse hatte, konnte man halt diesem Termin zusagen und sagen, ja, hey, das interessiert mich, was ihr da macht, ich setze mich mal dazu, weil es Freitagnachmittag, da ist hoffentlich nicht mehr so viel los, dann habe ich auch die Zeit, mich mal eine Stunde hinzusetzen und mir anzuhören, was ihr denn so Cooles macht.
Okay, das klingt auch schon nach so an, ne? So, die Teams stellen ihre Produkte vor.
Das ist cool, ja. Das macht schon auch irgendwie Sinn, dass du weißt, was die anderen so machen, ne? Ja. Man muss ja irgendwie, wie du sagst, das ist ja nicht isoliert.
Jedes Team hat einmal in der Woche ein Team-Meeting. Da wird Protokoll geschrieben und diese Protokolle werden rumgeschickt. So kannst die natürlich jetzt lesen.
Ich wollte gerade fragen, liest man das dann alles akribisch von allen Teams?
Ich lese das von den Teams, mit denen ich aktiv Schnittstellen habe, weil ich wissen will, wenn die irgendwelche Downtimes oder sowas oder oh, hier ist ein Update-Migration von MySQL auf eine neue Version. Oh, danke, da liegt aber MySQL? Was von mir drauf. Ja.
Auch. Neben Oracle.
Neben Oracle, SQL-Server und ja. Also Datenbank ist ein bisschen umfangreicher.
Okay.
Gemischt waren.
Mhm. Aber ist eigentlich ja cool, dass so eine Kultur da herrscht, dass man grundsätzlich alles nachlesen kann, was die anderen so machen.
Ja.
Das ist ja schon spannend.
Mhm.
Ja, demnächst dann in Confluence als RSS-Feed.
Also mein Team ist jetzt das erste, was das Protokoll in Confluence ausgelagert hat. Die anderen Teams sind noch in ihren Word-Dokumenten, die sie dann verlinken. Und hier ist der Link im NAS zum Word-Dokument unseres Protokolls.
Ach so, E-Mails kriegt man dann.
Genau.
Unter O, Dokumente, Team, bla bla bla, Protokolle 2014.
Timestamp, genau.
Version V2.
Das ist immer am allerbesten.
Was ist mit V1 passiert vom Protokoll? Das konnten wir nicht veröffentlichen.
Das ist halt immer schön, ne? Wenn man so mit dieser Source-Code-Versionierung so hantiert und dann halt das bei anderen halt sieht, die halt eigentlich auch versionieren, aber das halt so mit Dateinamen machen und
neu, aktuell, genau. Aktuellste Version.
Genau.
Richtig
neu. Neu 2 und so. Das ist immer großartig.
Ja. Aber ich hoffe, vielleicht ziehen die anderen Teams ja nach, dann haben wir es tatsächlich demnächst in Confluence, vielleicht auch als RSS-Feed dann. Das
also die Blogs schon. Kann man auf jeden Fall
genau,
mit
Blogs
RSS
nutzen wir auch da schon, ja.
Mit RSS sich abholen.
Aber ich finde, das ist eigentlich, also da kann man ganz gut Werbung für machen. Das ist schließlich, finde ich, relativ schnell, dass das Sinn macht, das ins Confluence zu packen.
Ja, ja schon, klar. Schon allein, du kannst halt die Leute da, also wir haben das halt ans AD angebunden und du meldest dich sowieso automatisiert.
Active Directory,
genau. Und du öffnest das im Browser, bist halt automatisch eingeloggt über Kerberos-Ticket in dem System. Und du kannst halt dann die Leute auch direkt taggen. Du schreibst ja dann einfach im Confluence-Ad und dann den Namen. Und dann, wenn du halt eine Arbeit hast, die von wem anders abhängt, du willst im Protokoll notieren, dann kriegt der direkt eine Mail, hier, du wurdest in dem Protokoll erwähnt. Sonst kriegst du halt nichts davon mit, wenn irgendjemand im Protokoll schreibt.
Das ist schon
die
cool.
Essie aus Team so und so macht noch das. Ja, wenn ich das Protokoll nicht lese, kriege ich da nie was von
mit. Du bist halt auch der Essie geführt.
Ich habe bei vielen, ja. Ja.
Das Menschen funktioniert dann auch.
Ja.
Das ist auf jeden Fall praktisch.
Du hast ja vermutlich mal einen Arbeitsrechner, oder? Arbeitest du mit deinem MacBook?
Damit darf ich gar nicht in die Infrastruktur WLAN und sowas. Also damit ins interne Netzwerk mit einem privaten Rechner.
Da gibt es so ein rotes Netzwerkkabel und so ein grünes Netzwerkkabel. Und habt ihr das? So eine Trennung?
Wir haben keinen Network Access Control über die Ethernet-Dinger. Nee, das
hat der Basch mal erzählt, dass er irgendwie
Eine
Post oder irgendwo, wo es halt so ein gelbes Postgeldkabel, das ist halt nur für die von der Post-IT zertifizierten, ausgegebenen ThinkPads da. Und dann gibt es noch so ein rotes Kabel, was halt so
kommt die Hölle an.
So ein kastriertes Internet, aber trotzdem sehr gefährlich für alles andere. Und das darf man natürlich auch nicht in die Post-Notebooks stöpseln, weil und so.
Ja, es ist immer interessant bei uns, wenn halt wirklich mal Consultant vorbeikommen mit ihrem Laptop und sich neben dich setzen, dann musst du denen halt einen WLAN-Gast-Account beantragen. Schreibst eine Mail ans Netzwerkteam, hier, ich krieg einen Consultant, gib mir mal einen Gast-Account für
dich. Das ist ein WPA2 Enterprise oder was,
was die
dann kriegen?
Ja.
Cool. Ah, das heißt, deine Arbeitsmaschine ist dann eine Linux-Box.
Schön wär's.
Wie soll das denn gehen? Mit dem ganzen Outlook und Word und so?
Genau.
Kannst du ja vergessen.
Also faktisch.
Völlig verdrängt.
Faktisch ist es so, ich habe halt einen Windows 7 Rechner.
Ja.
Auf dem melde ich mich an, da starte ich mein Outlook auf meinem einen Bildschirm und die anderen beiden Bildschirme packe ich meine Shells drauf über mRemote MG. Das ist halt so ein, wo ich meinen ganzen Server drin habe und dann verbinde ich mich auf die, mache das auf Fullscreen und dann.
Okay, dann hast du so ein Bildschirm, wo Outlook läuft
und
alles andere.
Genau, ich habe so einen
kleinen Bildschirm.
Genau, also da so, dass ich halt die Mails mitbekomme. Ja, genau, der hängt halt rechts daneben so und damit ich halt mitbekomme, wenn da eine Mail kommt oder wenn ich mal ein Word-Dokument dann doch öffnen muss oder einen Browser brauche oder so, ne, dann mache ich das halt.
Die andere Alternative, die ich mir jetzt gedacht hätte, dass du dir da jetzt mit VMware dann auch nochmal lokal dir deine heile Welt zusammen virtualisierst.
Das könnte ich auch machen, aber faktisch haben wir sehr viele Sachen, die wirklich auf die Windows-Welt ausgelegt sind, auch so Formulare. Und so, die dann nur im Internet Explorer funktionieren, den du dann auf jeden Fall brauchst. Und wenn du deine Stunden buchst, dann haben wir da ein System für, das musst du auch im Internet Explorer. Und das ist halt auch der supported Browser so neben Chrome bei uns. Und dann, also es ist halt, macht dann schon Sinn in dieser Welt auch dann
das Windows zu nutzen. Okay.
Genau, aber worauf ich mich dann eigentlich hinaus wollte, ist, wenn du dann mal Bereitschaft hättest.
Ja.
Und also Ist das ein Firmen-Notebook? Also nimmst du das mit?
Das ist ein Desktop-Rechner.
Das heißt, du musst ja dann, also du kannst ja dann gar nichts machen, oder?
Doch.
Du?
Wir haben einen Remote-Zugang über Citrix-Systeme. So, da habe ich dann theoretisch meine Telearbeit, wo ich mich anmelden kann. Dann bin ich
das ist ein geiler deutscher Begriff. Das ist der Hammer. Das ist Telearbeit einfach. Das klingt halt wirklich so.
Telearbeitsplatz.
Das Telekolleg und so.
Genau, und dann meldest du dich an, landest halt auf dem Citrix-Server so. Da hast du natürlich deine ganzen Einstellungen jetzt nicht so, ne? Die Welt sieht dann oft so aus, dass wenn du wirklich von zu Hause was machen musst, lässt du deinen Rechner halt an.
Ja.
So, und dann meldest du dich über die Telearbeit an, machst dann über RDP-Session, gehst du auf deinen Rechner drauf.
Also gehst auf den Terminal-Server quasi.
Genau, und in dem Terminal-Server machst du eine RDP-Session. Und
also
dann
Remote-Desktop oder was ist das dann?
Ja.
Ah, okay.
Ja, genau, das Remote-Desktop-Protokoll. ja. Okay. Und dann bist du halt auf deinem eigenen Rechner drauf.
Okay.
Ist auch für den Mac-Clients für.
Genau, ja, das geht auch ganz gut.
Ja, du kommst wahrscheinlich nicht von außen.
Nee, du kommst
über den Citrix-Server.
Du musst über den Citrix-Server gehen, genau. Du kommst halt nicht von außen an
deinen. Okay, aber das heißt, wenn du da bist, lebst du eigentlich in der Shell die ganze Zeit?
Ja, dann habe ich die, also die zwei Hauptbildschirme sind die Shell und dann halt öfter dann doch der Browser auch, um zu gucken, ne, Anwendungen oben, mein Singer-Monitoring brauche ich halt, das läuft im Browser.
Ja, klar, und so. Cool. Aber sonst sind da irgendwelche Remote Shells
offen. Und da kann man noch flüssig mitarbeiten, so von der heimischen Internetverbindung, so mit einem, zwei Remote Desktop-Pops.
Ja, was nur ungewohnt ist, also wenn du mit dem MacBook von zu Hause arbeitest, die bestimmten, also das Switchen zwischen den Fenstern, das funktioniert in der RDP-Session dann nicht, weil das halt, also das checkt dieser IK-Client dann nicht, also diese Citrix-Verbindung. Okay. Du wechselst dann aus der Citrix-Verbindung wieder in deine Mac-Fenster rein. Das nervt total.
Ja.
Und ich verwende dann oft so Shortcuts, wo ich mir dann von Englisch auf, also ich vertippe mich halt oft, weil die Commands auf dem
Mac
einfach anders sind. Das, ja, aber ich stelle mir jetzt zu Hause eh nochmal einen neuen Rechner zusammen, wo dann nochmal Linux draufkommt und dann ist das von Tastaturbelegung her auch wieder, ja, das sollte auch. Ja, also es geht schon, also von der Performance her geht das auf jeden Fall, das ist kein Problem.
Okay.
Also ja jetzt auch nicht so, dass das die High-Performance-Aktionen sind, die man dann macht. Ne?
Ja, Hauptsache du kommst überhaupt drauf.
Genau, ich muss halt drauf und dann brauche ich da die Shells. Genau.
Okay.
Ja, aber ich meine, die Latenzen addieren sich da ja auf. Ne? Also wie gesagt, wenn du dann mit dem Citrix dann, mit dem RDP, dann von dem Terminal-Server zu deinem Arbeitsrechner gehst, da drin dann eine SSH-Session zum Server hast, meinetwegen noch einen Jump-Host dazwischen, dann hast du ja schon deine 6-7 Layer schon da drin. Stimmt.
Aber interessanterweise funktioniert das sehr flüssig noch. Ja. Also okay. Das habe ich noch nicht. Also das Einzige, was mich halt, was mich wirklich Nerven kostet, sind dann wirklich diese Shortcuts, die nicht funktionieren. So, ne? Gerade in der Shell, wenn du dann irgendwie mit Steuerung L schnell was löschen willst, nimmst Command L falsch. Also es ist schon schicker, wenn man direkt vor dem Rechner sitzt, als das über
Remote. Ich bin immer wieder erstaunt, also hier bei Fusion haben sie das halt, funktioniert ja wunderbar, ne? Also dieses Windows, ich weiß nicht, ich benutze schon lange kein Windows mehr, jetzt benutze unter VMware Fusion. Aber das Mapping machen die alles automatisch. Also wenn du halt das Windows-Fenster offen hast und dann halt Command-Tab machst, dann wird das halt automatisch auf Alt-Tab gemappt.
Doch. Gerade eben bei mir nicht.
Ja doch, also das
nicht funktioniert.
Früher hat das auf jeden Fall schon mal ganz gut funktioniert.
Aber Command C und Command V funktionieren.
Genau.
Ansonsten
wirst du ja nämlich wahnsinnig.
Ja, aber also
Command
C funktioniert
so. Also ich hab das nämlich bei einem meiner früheren Arbeitgeber halt auch so gehabt, also auch komplett Windows-Landschaft mit Outlook und allem. Und ich habe halt mit meinem MacBook da gearbeitet, habe damit halt ein Windows virtualisiert und damit halt dann, den Office-Kram halt gemacht. Ja. Da dann halt auch, also allein schon so Copy-Paste-Sachen, also ne, dann, dass ich halt in Windows mit Command-C Sachen kopieren konnte und dann im Mac irgendwo mit Command-V wieder einfügen konnte, das war schon Gold wert.
Das ist schon großartig. Ja.
Weil sonst wirst du da echt bekloppt, wenn du da zwischen den Welten hin und her.
Ja, das stimmt.
Hin und her wechselst, ja. Naja.
Ja, ist schon komplex.
Aber das kommt also auch vor, dass du dann Telearbeit...
Also du hast theoretisch die Möglichkeit, Heimarbeit zu machen, wenn du halt keine wirklich großen Termine hast an dem Tag, wo du halt wirklich vor Ort mit Leuten zusammen im Meeting sitzen musst oder so. Und es nicht unbedingt notwendig ist, dass du vor Ort bist, kannst du auch sagen, also musst halt rechtzeitig anmelden, so, im Worst Case, ich mache morgen Heimarbeit, so.
Okay.
Das kommt ja bei manchen auch vor, so, die Kita hat morgen zu, verdammt, ich muss zu Hause bleiben, so, dann...
Ja, wenn du halt nicht so mit Kunden First-Level-Kontakt-Ding sie irgendwie zu tun hast, dann nehmen wir mal kurz Strom.
Ja,
dann ist das ja auch unproblematisch in der Regel. Ne? Wenn du mit deinen Servern sprechen musst, das...
Genau. Und manchmal ist es auch sinnvoll, also je nachdem, mit wie vielen Leuten du im Büro sitzt, wie viel Fluktuation da ist an Telefonaten, an Leuten, die rein und rauskommen und du willst dich halt wirklich konzentrieren, um was zu konzeptionieren, dann macht das Sinn, auch mal in Ruhe das zu Hause zu tun. Weil dich reißt das trotzdem immer wieder raus. Dann klingelt das Telefon und also für die Konzentration kannst du auch mal sagen, ich brauche jetzt mal einen Tag, wo ich das zu Hause in Ruhe mache.
Aber nicht dein RSA-Token nach China schicken und dann da die Leute für dich arbeiten lassen. Ne?
Genau. Nee, das ist ja dann auch langweilig, da hat man ja selber nichts zu tun. Aber ja, das geht. Genau. Von, was war denn die konkrete Frage von zu Hause arbeiten?
Nö.
Ach, wie oft das vorkommt, dass ja, ich von zu Hause arbeite?
Ja, also ob und wie das ja. dann funktioniert. Genau,
genau das ist halt auch für diese 7x24-Stunden-Bereitschaft wichtig, ne? Weil wenn du dann danach
okay, anrufst,
dann musst du halt auch klar. von zu Hause arbeiten können. Und bei den Systemen, die ich jetzt betreue, da sind halt die Tester und die Leute, die mit den Systemen arbeiten, halt bis mindestens 16, 17 Uhr da drauf. Die kann ich nicht durchstarten dann. Mhm. Da irgendwelche Konfigurationen im JBoss mache, muss den nächstes Mal durchstarten, damit er die neue Konfiguration halt dann
okay, das heißt, sieht, das ne? musst du sowieso
das abends heißt, das machen. Muss ich abends machen. Ich kann das zwar vorbereiten, kann mir überlegen, was muss ich denn konfigurieren, okay. wenn ich abends nicht so lange dran sitze, aber ich muss es dann abends halt durchstarten.
Okay.
Das
hast du dann zu Hause gemacht werden. Also du hast drei Monitore
ja.
im Büro. Hast du ja. dann zu Hause auch so einen Arbeitsplatz verlangst oder sitzt du da an deinem ER?
Momentan letzteres.
Okay.
Der aktuelle Stand ist, dass heute meine neue Hardware geliefert worden ist, sodass ich meinen neuen Rechner zusammenbauen kann. Und die Bildschirme habe ich schon lange bei mir zu Hause, habe ich auch früher alles genutzt und dann beim Umzug aber meinen alten Rechner nicht mitgenommen, ja. weil irgendwann zu alt und performt eh nicht mehr.
Ja.
Und den neuen baue ich jetzt am Wochenende zusammen. Dann muss mein Schreibtisch noch fertig gebaut werden. Und dann habe ich auch endlich wieder ein Working Environment, womit man auch arbeiten kann.
Das ist auch kacke, wenn du per RDP alle drei Desktops dann auf deinen R drauf.
Ja, nee, der mappt dann auch nur einen. Ach so, das okay. kriegt man hin, ja.
Okay.
Das
kleine Fensterchen.
Ja, ja aber das nervt auf jeden Fall. Also da bin ich dabei, das zu lösen.
Okay, okay.
Ja. Auch einen größeren Schreibtisch zu Hause, den baue ich halt gerade, weil ich habe halt nur so einen kleinen Klappschreibtisch. Ich hatte früher in meiner alten Wohnung immer einen großen Schreibtisch und dachte mir, ach, den brauche ich auf jeden Fall, das ist so wichtig. Und dann bin ich umgezogen, vielleicht reicht auch so ein kleiner. Und das war die dummste Idee, die ich machen konnte, okay. so einen kleinen Klappschreibtisch.
Wenn dann, die drei 30 Zoller da irgendwo an Armen da drauf gepackt werden müssen, dann...
Ja, ganz so groß sind sie nicht, aber...
27 Zoll reicht
auch. Ja, 27 Zoll reicht ja, genau. auch, ja genau.
Sind ja drei.
Was hast Nein. du dann, was für Environment hast du dann zu Hause? Wenn wir schon dabei sind.
Von den Bildschirmen her?
Ja, ja, genau. Und Rechner und so, wenn wir da gerade dabei sind.
Die Bildschirme sind zwei 22 Zoller und ein 24 Zoller. Also 24 ist halt mittig und dann die zwei anderen, alles Widescreen. Und den Rechner baue ich jetzt selber zusammen, auch im Hinblick, dass ich damit mal wieder ein bisschen was spielen kann.
Ja, Rechner zusammenbauen, boah, ja. So richtig so mit CPU gekauft und
genau, ich habe die Einzelteile dazu gekauft. Genau, ich habe die Einzelteile jetzt gekauft, die sind jetzt endlich alle gekommen. Da waren einige, die CPU war dann nicht lieferbar
okay.
und so. Und, dann
und so Gaming-Gehäuse?
Ja, habe ich von einem Kommilitonen zum Glück übernehmen können. Der hatte
schöne
noch
Wacky und so.
Nee, das nicht. Nee, keine Wasserkühlung drin. Aber er hatte halt noch eins, das hat er mir relativ günstig überlassen so. Und das habe ich auch schon abgeholt. Das steht jetzt leer zu Hause und ich habe jetzt das Wochenende vor mir und kann die Hardware zusammenbauen.
Cool.
Ja,
mal gucken. Boah, das ist bestimmt schon 10, 15 Jahre her, dass ich mir den letzten Rechner zusammengebaut habe.
Definitiv.
Ja, bei mir was ist auch damals, schon was länger
was
her.
Was man damals noch auswendig wusste, ne? Welcher Sockel auf welchem
Zimmer. Ja, das war
ich hatte auch zuerst keine Lust. Ich dachte, ich will einen neuen Rechner, aber ich kaufe irgendwas komplett oder ich lasse mir das von Alternate zusammenbauen oder so. Und dann habe ich halt nachgeguckt, habe ich trotzdem angefangen, mich da wieder reinzulesen. Ja, jetzt kannst du auch selber zusammenbauen.
Ja.
Und wenn du das halt im Internet zusammenstellst, siehst du ja auch, was zusammenpasst, so, ne? Also teilweise sind diese Shops ja auch so intelligent, dass sie sagen, das
also
würde ich nicht tun. Oder hier geworden, dein Netzteil, hier 600 Watt reicht irgendwie nicht. Nimm mal, wir empfehlen hier irgendwie doch
1000.
Ja,
700. Okay, was hast du denn für eine Kiste gekauft?
nein. Also, ich habe mal rumgespielt so in den Konfigurationen, aber 600, ich habe jetzt sowas konzipiert, dass 600 Watt reicht.
Wenn du dann
reicht.
Hier alle drei Monitore mit so einem fetten Ego-Shooter befeuern willst, dann musst du, glaube ich, auch
Drehstrom.
Musst du auch gehauen.
Herd ist abgeklemmt, da hängt jetzt der Rechner dran.
Genau, kannst nicht kochen, nicht zocken. ja.
Okay, cool.
Ja.
Nee, Rechner habe ich auch ewig nicht zusammengebaut.
Nee, ich habe doch ich hätte da, glaube ich, auch keinen Bock.
Ich habe auch irgendwann die Lust daran verloren. So. Ich habe es ein paar Mal gemacht früher. Und dann immer, wenn du was Neues spielen wolltest, oh scheiße, jetzt hast du zu wenig RAM für diese Systemanforderungen für das Spiel. Mhm. Und dann musst du den aufwerten. Das, aber mehr kriegst du auf das Mainboard nicht drauf. Und jetzt musst du, dann musst du irgendwie alles auf einmal updaten. Und dann bin ich halt irgendwann zu den Konsolen gewechselt, weil es war halt einfach so. Du kaufst eine PlayStation 3 und läuft das.
Musst du dir
halt keine Gedanken drüber machen. Ne?
Ja.
Die Spiele sind halt ein bisschen teurer verhältnismäßig, okay. Aber das performt halt trotzdem dann, ne? Und das willst du ja eigentlich, wenn du spielst. Du willst dir keine Gedanken machen, jetzt passt das wieder nicht und so. Ja.
Das stimmt.
Naja, ich meine, du brauchst es ja zum Arbeiten, ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt.
Ja, offiziell,
genau.
Okay. Aber in Wirklichkeit kommt nächste Woche das neue Diablo raus und das wäre schon schön, wenn man das dann da spielen könnte.
Das ist richtig.
Ja.
Das ist richtig.
Ihr reibt euch schon die Hände, okay.
Ja, das könnte, glaube ich, ganz lustig werden, ja.
Ja, gut. Haben wir sonst noch irgendwelche wichtigen Sachen zu besprechen?
Ich glaube, wir haben schon ziemlich viel.
Ne? Haben alles Mögliche schon behandelt. Also mehr als wir hier zusammengestellt hatten und Sachen.
Ja.
Nee, doch,
ich bin gar nicht ganz. Ja, ich glaube, also von den Notizen hier haben wir, glaube ich,
ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wir einen relativ umfangreichen Einblick.
Chapati lernt.
In so eine Rechenzentrumswelt bekommen haben.
Ja. So, es gibt also auch Amts so Rechenzentrumsführungen bei
Oha.
Uns. Das kann man auch machen. Wir haben halt so ein wir haben so ein Vorzeigerechenzentrum, das was dann auch wirklich so mit Wasserkühlung und LED-Beleuchtung im Boden. Also da sind
die Kabel
dann die Bodenplatten
anständig verlegt.
Ja, ist alles ganz sauber verlegt und so, genau. Also halt so vorbildlich, wie man sich ein stylisches, modernes Rechenzentrum der Zukunft vorstellt. Und also die Bodenplatten dann aus Glas und dann kannst du halt sehen, wie unten die Wasserkühlung lang geht und dann wechselt die Farbe so smooth im LED und
okay.
so. Also sehr beeindruckend für Kunden, wenn
da,
du dann mal was
vorzeigen willst. Da hat die Marketingabteilung sich aber ausgetobt, oder?
Ja, genau.
Obwohl, das ist aber auch geil für die Leute, die es dann bauen dürfen, oder? Marketing hat gesagt, wir müssen ein Vorzeigerechenzentrum bauen.
Ja. Also sieht schon schick aus.
Auch da
wenn,
noch ein
ist
Lämpchen.
Dann halt so ein Fenster auch, wenn du dran vorbeigehst.
Okay.
Und wenn das ausgeschaltet ist, das Deckenlicht und du siehst nur die LED-Wasserkühlung und die Lämpchen blinken in den Zimmern.
Okay, das ist cool.
Hat schon was.
Und das ist, da kann man auch ganz normal als Zivilist Führung machen, ja?
Ab und zu machen wir das mal im Rahmen von verschiedenen Veranstaltungen, die bei uns sind. Wir nehmen zum Beispiel jetzt kommende Woche ist das sogar schon am Girls Day teil. Der ist ja irgendwie einmal im Jahr.
Genau.
Da kommen halt, ich glaube, 20 Mädchen zu uns aus verschiedenen Schulen, die sich angemeldet haben. Dann werde ich mit denen so ein bisschen Basis-Webentwicklung machen, so ein paar Stunden, wie baut man denn so eine Webseite und sowas, ein bisschen hands-on und die kriegen dann halt auch so eine Rechenzentrum.
J-Boss Deployment hier, Kinder.
Ja, und dann kriegen die halt auch eine kleine Rechenzentrumsführung.
Cool.
Wir haben einen Kollegen, der das immer ganz gerne macht, der führt die dann rum und zeigt mal so ein bisschen was.
Alles klar. Ja. Ist dann auch mit Generatorraum und so?
Ja, genau.
Und da gibt es so in dem Generatorraum, heißt es so immer, einen Mund auflassen, falls der anspringt, platzt sonst das Trommelfell.
Ja. Ja, das ist laut.
Ja, der springt ja in der Regel hoffentlich nicht.
Ja, das kenne ich nur von Leuten, die auch so diverse Führungen gemacht haben. Da wird ja irgendwie immer gesagt dann, so jetzt, falls er anspringt, sterbt ihr sofort.
Ja, genau.
Ah ja, ist okay.
Ja, es ist auch interessant, was wenn Feuer im Rechenzentrum ausbricht bei uns, die Löschanlage, hast du irgendwie, ich weiß gar nicht, hast du eine Minute Zeit, da rauszukommen, bis der Sauerstoff zu knapp wird da drin? Und du, also wenn du es nicht schaffst, auf dem Boden
Das heißt, ich habe eine CO2-Löschanlage.
Ja,
machst du normalerweise.
Ja.
Xeon?
Mhm. Ich meine, das wäre Xeon, ja.
Ja. CO2.
Nee, ich glaube mit CO2, ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich glaube so IT-Kram löscht man anders.
Aber du kannst auch mit Argon löschen.
Oder Argon?
Dann irgendwie hier bei Host Europe ist nämlich Argon,
ja.
Weil sie gesagt haben, CO2 ist viel günstiger, aber dann sterben die Leute nicht. Im Fall der Fälle.
Ja.
Argon werden die nur bewusstlos.
Besser. Ist auch geil, ne?
Also bei uns wurde gesagt, du hast ungefähr eine Minute, meine ich, um rauszukommen, ansonsten halt auf dem Boden. Also das ist halt auch bei uns zugangsgeschützt, ne? Also sowohl wenn du rein willst, zweifach geschützt und wenn du raus willst, halt auch wieder geschützt. So.
Ja, das
ist halt sehr unpraktisch, wenn du zu zweit reingehst, der eine vergisst seinen Token, der andere geht wieder raus und du bist drin.
Kann man bestimmt gut Leute ein bisschen trollen, dann...
Ups, ich weiß nicht, wo der hin ist.
Ja, der ist weg. Ah, okay.
Ja.
Okay, also Girls Day da.
Zum Beispiel, ja. Es gibt noch verschiedene andere Veranstaltungen. Wir haben für Kunden manchmal Veranstaltungen so à la Tag der offenen Tür oder sowas, wo dann halt auch Führungen gemacht werden, ja.
Cool. Ja, dann, wir schweifen ab. Machen wir fertig, ne?
Ja,
ja.
Ich denke auch. Die Kollegen wieder rein.
Ja, können sie mal wieder weiter Party machen.
Genau.
Ja, vielen Dank, Essi.
Gerne.
Das
war uns eine Freude.
Mir auch.
War ja anders als andere, also so thematisch mal ganz anders aufgehangen, aber fand
ganz
ich
anders.
Ganz anders aufgehangen, fand ich aber sehr gut.
Wurde mal Zeit, auch dieses Thema zu beleuchten.
Ja. Genau. Und ihr habt mir gute Anhaltspunkte gegeben, wo ich mal gucken kann. Hier mit Chaos Monkey finde ich interessant und Stash, da werde ich
mal weiter gucken. Wenn du auch was mitgenommen hast,
das von Hackern auch nochmal von den Fricklern was gelernt.
Ja, ich finde auch so, Austausch ist auf jeden Fall wichtig, gerade von den beiden Seiten. So, ne?
Das ist richtig. Ja. Und ich glaube, es war ein einer der längsten Geeks-Stammtische.
Oh nein, ich habe keine Ahnung. Ich hab,
also 2 Stunden haben wir lange nicht gemacht.
Ja, genau. Ja, aber es war ja auch, ist ja auch nötig jetzt, ne?
Genau, genau.
Alles klar.
Gut. Na dann,
dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.